Ja, hallo und herzlich willkommen zur 5. Folge Splitscreen Radio. Ich bin mal wieder der Jonas oder wie ein Starbucks-Mitarbeiter aus Los Angeles sagen würde, Jonies. Das ist auch eine Option. Bei mir sitzt mal wieder der Bene. Bene, alles klar bei dir?
Bei mir alles super. Normale Woche gewesen mit ein bisschen Ark Knights Enfield reinspielen, was rausgekommen ist. Wo man mal vielleicht auch noch nächste Woche ein bisschen quatschen kann. Aber du hast hier so ein bisschen die interessantere Story. Du warst nämlich in L.A. und konntest Highgarde anspielen. Das ist jetzt auch mittlerweile gerade zu der Aufnahmezeitpunkt, glaube ich, von einer halben Stunde auch jetzt PlayStation Store und PC und so weiter raus ist. Und darüber wollen wir natürlich heute ein bisschen sprechen, denn du hast jetzt wahrscheinlich mehr Eindruck als jeder andere, was Highgarde ist. Wie ist es eigentlich? Hat es eine Zukunft? Und zudem wollen wir uns halt auch anschauen, so ein bisschen dann die Shooter-Landscape, der Live-Service-Shooter mit gerade Ark Raiders, Battlefield und Co., ob das da seinen Platz hat, wie es gerade um die alle steht. Ja, genau. Deswegen einfach so ein bisschen Blick auf, was das Shooter ja und die aktuellen Shooter so einfach bieten.
Genau, das wollen wir machen. Wahrscheinlich, wenn diese Folge erscheint, dann gibt es schon wieder Leute, die das schon 15 Stunden gespielt haben und viel besser Bescheid wissen und irgendwie noch Videos nebenbei produziert haben darüber. Aber so ist das eben. Genau, bevor wir starten, wollen wir nochmal einen kleinen Blick auf die News werfen. Tatsächlich diese Woche einen wirklich kleinen Blick. Ich glaube, ist das jetzt das zweite oder dritte Mal, dass wir Ubisoft erwähnen? Das ist jetzt eigentlich so fast der dritte Strike. Deswegen, genau, bei Ubisoft gab es mal wieder was Neues. Und zwar wurden verschiedene Spiele eingestellt, gerade so kleinere Serien. Darunter das Prince of Persia Remake, das wir letzte Woche noch als Aufhänger genommen haben, um eine Remake-Folge zu machen. Hört da auch gerne rein. Über Prince of Persia haben wir nicht so viel gesprochen, zum Glück.
Ja, hat sich überlegt. Egal.
Genau, wir haben einfach gesagt, ja, neue Strategie, mehr, noch ein größerer Fokus auf die großen Marken, also genau das, was jeder hören will.
Mhm.
Zwinker, zwinker, natürlich nicht. Aber wir haben jetzt gesagt, wir wollen das so ein bisschen nächste Woche einfangen, weil wir heute einfach ein paar spannende Themen haben und uns da die Zeit nehmen wollen. Und nächste Woche werden wir mal so einen kleinen Ubisoft-Talk machen, davor auch mal ein bisschen schauen, wer ist da jetzt betroffen, welche Studios sind das, was gibt es für Gerüchte, vielleicht kommt auch nochmal bis nächste Woche mehr raus, was da jetzt wirklich passiert ist. Das ist wahrscheinlich interessanter, als jetzt so mit Halbwissen um uns zu werfen, weil gerade einfach das sehr unübersichtlich ist, gefühlt seit Anfang des Jahres gibt es regelmäßig Ubisoft News, da wurden Leute entlassen, das wurde eingestellt, das soll kommen. Genau, deswegen machen wir das nicht diese Woche. Damit haben wir jetzt eigentlich auch schon abgearbeitet mit den News, denn sonst war jetzt nicht so wahnsinnig viel spannende Sachen.
Genau, also Ubisoft ist große und wie du meinst, entwickelnde Story, glaube ich. Da macht es einfach Sinn, auch dem einfach ein bisschen Raum zu geben, bis eben einfach mehr News sind, wir Zeit hatten, nochmal uns damit zu beschäftigen und auch man doch einer relativ großen Story einfach den Raum gibt. Und ich sage es mal so, wahrscheinlich wird es immer noch aktuell sein, auch nächste Woche, eben mit neuen News, dass wir da nicht irgendwas einfach verpassen später. Aber gut, genau, wir wollen nämlich einfach uns die Zeit nehmen heute, um über ja, ein großes Thema, aber vor allem halt über ein großes neues Spiel zu sprechen, nämlich Highgarde. Kurz nochmal, wer es nicht weiß, wurde komplett aus dem Nichts zu den Game Awards als das Last Big Thing von Jeff Keighley angekündigt. Niemand wusste, was das ist, welche Studios das ist. Ist von ex-Titanfall, Respawn-Entwicklern, so wie es zumindest vermarktet wurde. Also Apex Legends und Titanfall. Und die haben ihr eigenes Studio gemacht. Ich glaube, Wildlife heißen die.
Wildlight.
Ja, fast dran. Und haben das eben enthüllt. Und kam, sagen wir es mal so, eher semi-gut an. Vor allem, weil es das Last Big Thing wahrscheinlich war. Aber Kritik natürlich. Es sieht aus wie ein generischer Hero-Shooter. Brauchen wir sowas? Das ist doch das nächste Concord. Also es kommt und nach zwei Wochen spielt es keiner mehr und keinen interessiert. Zumindest wird eingestampft. Und trotz allem sind sie jetzt knapp zwei Monate, sind es fast eineinhalb so ungefähr, auch komplett still geblieben. Da kam trotz diesem ganzen Gegenwind einfach gar nichts. Keine Trailer, keine News, keine Info. Außer das Spiel soll eben heute am 26. Januar erscheinen. Man hat es natürlich noch angezweifelt, weil einfach gar nichts kam, bis sie dann angekündigt haben, eben, ja, es ist doch ein Release-Event geplant, ein Stream von ihnen, beziehungsweise ich wusste ja eh schon über dich, die News, dass du in L.A. bist, dass das wahrscheinlich auch tatsächlich kommen wird. Genau, und du hattest letzte Woche die Chance, nach L.A. zu fliegen. Willst kurz nochmal sagen, wie du die Chance bekommen hast. Einfach
genau, das ist auf jeden Fall gut, das einzufangen. Genau, ich war einerseits eingeladen von Whitelight, von den Entwicklern direkt. Die haben das quasi alles ausgerichtet im Auftrag von Playfront.de. Da ist jetzt auch parallel zu unserer Aufnahme meine Preview quasi zu dem Spiel live gegangen. Die werden wir wahrscheinlich auch verlinken, auch mit einem kleinen Überblicksartikel, was das eigentlich ist für ein Spiel. Das werden wir auf jeden Fall in die Shownotes packen. Ja, könnt ihr auch mal nachlesen. War auf jeden Fall super cool. Die haben mich da quasi hingeschickt, um mir das anzuschauen und dann darüber, ja, darüber zu schreiben und hier darüber zu sprechen.
Das ist natürlich viel wichtiger.
Eigentlich viel wichtigere natürlich, wo ich dann endlich alles rauslassen kann, was man nicht alles schreiben kann. Genau, die haben mich da eingeladen, waren ziemlich, ziemlich straffes Programm, sag ich mal so. Ich kam an, dann war ein Tag das Event und dann bin ich wieder nach Hause geflogen, mehr oder weniger. War schon ein wildes Programm, sag ich mal, einfach viel unterwegs gewesen. Und wie du schon gut eingeführt hast, so ein bisschen mit diesem Gedanken, was schaue ich mir jetzt da eigentlich an?
Ja.
So ein bisschen, okay, das war jetzt wirklich eine komische Ankündigung, wie du sagst, irgendwie. Da, es war negative Kritik da, aber es war auch so, dass fast niemand darüber überhaupt gesprochen hat. Alle anderen Sachen wurden ja quasi mehr besprochen, die angekündigt wurden. Das war so, ja, okay, wann? Ja, 26.01. Okay, das ist ja eigentlich morgen quasi, aber irgendwie hat es keinen interessiert und haben sie auch überhaupt nicht mehr kommuniziert seitdem. Also wirklich nichts, nichts, gar nichts. Und jetzt sind sie halt einfach da und haben auch noch, ich habe sie nicht nachgeschaut, aber sie hatten auf jeden Fall gesagt letzte Woche, dass sie jetzt parallel zum Release 34 Videos veröffentlichen wollen.
Okay.
Ich weiß nicht, wer das Marketing da macht. Also das ist, können wir auch nochmal drüber sprechen, ja. So ein Thema. Genau, weil sie haben eine kleine Präsentation gemacht, wo sie das Spiel, also da gab es diesen, ich glaube, Gameplay-Überblicks-Trailer, der jetzt auch veröffentlicht wurde. Dann gab es halt einfach die Möglichkeit, fast 7 Stunden ungefähr das Spiel auszuprobieren vor Ort. Und nochmal so ein kleines Interview, so ein Gruppeninterview mit ein paar von den Entwicklern zu führen. Aber die standen auch eigentlich alle irgendwo rum. Oder nicht alle, aber einige von denen standen irgendwo rum und waren eigentlich immer dafür offen, so ein bisschen einen auf den Kaffee anzuquatschen und ein bisschen Feedback reinzuholen. Die waren auch, glaube ich, recht nervös und auch froh, dass jetzt losgeht so ein bisschen. Genau, und da habe ich Heigard gespielt.
So, ja, dann natürlich die, ich glaube mal, wichtige große Frage. So ein bisschen erstens natürlich, wie lange hast du es schon spielen können? Und um es vielleicht einfach vorwegzunehmen, damit wir jetzt nicht ewig rumtappeln, hat es dir denn gefallen, Heigard?
Also ich glaube, ich mache es jetzt mal weiter spannend und rede einfach erstmal darüber. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich so irgendwie 4 bis 5 Stunden dann insgesamt wirklich im Spiel verbracht, sage ich mal. Davon teilweise mit Leuten direkt, auch mit Deutschen im Call quasi.
Ja.
Teilweise so Solo-Queue-mäßig einfach so reinspringen. Also habe auch ein bisschen beide Erfahrungen dann gemacht. Und ich muss sagen, ich war so positiv überrascht, wie ich es eigentlich nicht gedacht hätte. Weil ich war wirklich davor so ein bisschen, ich habe da irgendwie Apex Legends Titanfall ist genau meine Richtung eigentlich. Oder nicht genau, aber mag ich einfach sehr gerne beide Spiele. Und alle denken nur so, mach doch ein neues Titanfall und dann machen sie Heigard. Und es ist so, was ist das? High Fantasy oder Science Fantasy? Komisches Setting, komische Hero-Charaktere, wo man eben, also komisch ist jetzt in Anführungszeichen, ne? Wo auf den ersten Blick, die haben so viele Hero-Shooter gehabt in den letzten Jahren, da sind dann 8 mehr oder weniger, die kann man auch nicht mal auseinanderhalten, wenn man die in einem 1,5-Minuten-Trailer so um die Ohren geknallt bekommt. Das ist halt einfach Übersättigung irgendwie. Und ja, dann habe ich das Spiel angespielt oder es ging los, sie haben quasi den Launch-Trailer dann gezeigt und ich habe mir nur gedacht, die ganze Zeit in den Launch-Trailer, warum habt ihr den denn nicht gezeigt? Der ist so viel besser, der macht so viel mehr Lust auf das Spiel irgendwie, von der Musik, von dem ganzen, was gezeigt wird irgendwie, der war schon viel besser. Das war schon so, okay, wird schon interessant, dann haben sie das Gameplay gezeigt, erstmal gezeigt, was eigentlich das Spiel oder worum es eigentlich geht in dem Spiel, was halt das eigentlich wirklich Spannende ist, wie ich finde, wenn wir dann gleich so kommen. Und dann habe ich es eben selber gespielt und hatte wirklich von Anfang an so viel Spaß mit dem Spiel. Das war wirklich überraschend. Auch eben in dieser Dreierkonstellation dann, auch mit Absprachen, wird dann immer natürlich zwischendrin so. Und dass wir dann wirklich auch bis zum bitteren Ende quasi kommen, schauen wir mal, ob wir noch irgendwie ein Match finden, auch wenn diese Halle schon fast größtenteils leer ist oder die meisten Plätze nicht mehr besetzt sind. Schauen wir mal, ob wir noch ein Match finden, weil wir einfach nicht noch, keine Ahnung, noch 5 Tage warten wollen, bis das Spiel erscheint so.
Ja.
Und ich habe jetzt auch wirklich das ganze Wochenende schon Bock. Also ich habe fast überlegt, mir Apex Legends nochmal runterzuladen, wenn das nicht
einfach
weil ich Lust auf dieses Gameplay so ein bisschen hatte. Genau, ja. Das war so mein Eindruck. Also wirklich sehr positiv. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie es ankommt, wie es auch der Start verläuft, servertechnisch und ja, ob da irgendwelche Probleme noch auftreten.
Ja, Kann ich ja nur sagen, weil ich das ist die einzige Erfahrung, die ich bisher jetzt damit gemacht habe, war jetzt, ich glaube, bevor du reingekommen bist und während du reingekommen bist, 10 Minuten das Tutorial zu spielen, bevor ich 15 Minuten in der Warteschlange hing. Also entweder sie haben sehr wenig Serverkapazität oder tatsächlich viele Leute wollen jetzt doch reinschauen und sehen, was es genau jetzt eigentlich ist. Weil das ist auch nämlich die große Frage. Du hast ja schon gesagt, ihr habt jetzt oder du hast auch auf dem Event natürlich zum ersten Mal jetzt gesehen, was ist denn jetzt eigentlich, was macht man in Highgard? Weil sie haben es ja nur als PvP-Raid-Shooter benannt. Weiß man jetzt natürlich nicht, was heißt, weil Raid verbindet man jetzt vielleicht gerade eher mit Extraction und Ähnlichem. Und dann war das irgendwie Hero-Charaktere und irgendwie ein bisschen Zerstörung und irgendwie auf einem Pferd reiten. Deswegen jetzt, ich weiß es zwar jetzt grob durchs Tutorial, aber nochmal für alle, was ist denn genau Highgard? Was macht man in Highgard? Wie läuft so ein Match eigentlich jetzt ab?
Ja, gut. Das ist wirklich, man würde es meinen, es ist schwieriger, es zu erklären. Ich verstehe auch, warum sie es sich schwer getan haben, das vielleicht in den Trailer zu packen. Da hätte vielleicht das anders aufgezogen werden müssen. Es ist erstmal, Raid-Shooter trifft es ganz gut. Raid-Shooter ist quasi wie so, jetzt kann man fast schon so ein neues Subgenre, neuer Spielmodus vielleicht irgendwie so ein bisschen daraus machen. Es war ja vorher überhaupt nicht klar, was das eigentlich sein soll. Und letzten Endes haben sie sehr viele Elemente aus erfolgreichen Spielen und aus generell aus Multiplayer-Shootern, würde ich auch einfach sagen, genommen und irgendwie auf eine richtig coole und spannende Art zu was Neuem so ein bisschen kombiniert. Was so ein bisschen ist wie Hero-Shooter, ein bisschen ist wie Rainbow Six, ein bisschen wie MOBA, aber auch irgendwie so in die Richtung. Genau, ich fange mal, ich werde, es wird jetzt auch wild, weil man muss es spielen, glaube ich. Das ist so ein bisschen die Sache. Grundsätzlich, es ist ein Shooter, in dem man 3 gegen 3 spielt, also es gibt 2 Dreier-Teams. Das Ziel ist grundsätzlich, die Basis des Gegners zu zerstören. Das ist das grundlegende Ziel. Das heißt natürlich, beide Teams haben eine Basis, die ist das ganz cool gemacht. Es gibt 5 Maps zum Release und es gibt verschiedene Basen, die quasi wie so Puzzleteile in diese Maps reingedrückt. Also die sind keine festen Teile der Map, sondern die sind vorgebaut, diese Basen. Und dann kann ich quasi, jedes Team hat dann vor dem Match die Auswahl, okay, wir nehmen jetzt diese Lava-Basis beispielsweise, wo man halt eher aufpassen muss, dass man nicht in die Lava fällt. Oder wir nehmen diese super bunkermäßige Basis, wo man halt quasi alles so ein bisschen unterirdisch hat. Da kann man sich dann überlegen, den eigenen Spielstil. Und die wird dann quasi, das ist dann die Heimatbasis und wird sozusagen einfach an diesen Punkt auf der Map dran getackert, so mehr oder weniger. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass das andere Team sich ebenfalls für eine Basis festlegt. Das heißt, man weiß nie genau, was, egal, selbst wenn man quasi die Map schon kennt, weiß man noch nicht, was einen dann in der Basis erwartet, sozusagen. Genau. Das Ziel ist es, die Basis zu zerstören. Es ist jetzt aber nicht einfach so, oh, es geht los und alle rein und direkt gegeneinander. Es hat noch so weirde andere Komponenten, sag ich mal so. Genau, die Basen sind so aufgebaut, die sind unter so einer Kuppel, wie im Simpsons-Film letzten Endes. Ja, da kommt keiner rein, keiner raus. Am Anfang, dann beginnt das Match, dann darf man aus seiner eigenen Basis raus. Man kann aber die andere Basis noch nicht betreten. Man ist dann in so einer offenen Welt. Das wirkt dann so ein bisschen, ja, wie so ein Auftakt von einem Battle Royale oder einem Extraction-Shooter so ein bisschen. Man hat schon eine Ausrüstung am Anfang. Man kann dann aber in der Welt in so Kisten, die wirklich 1:1 wie bei Apex Legend mit Fantasy-Setting aussehen, dort findet man dann bessere Waffen, bessere Ausrüstung oder andere Ausrüstung, als die man schon hat. Das ist so die erste Phase, sag ich mal so. Man reitet dann auch raus, das hat man ja vielleicht im Trailer schon gesehen. Man ist dann quasi in dieser großen Welt, kann man sich auf einem Pferd oder einem Bären oder einem Panther, kann man rumreiten, dass man halt schneller ist quasi. Da kann man aber auch noch schießen währenddessen. Das steuert sich eigentlich so, als wäre man einfach schneller und weiter oben. Und dann nach ein paar, also ist auch nicht lange diese Phase, man geht da wirklich schnell looten, looten, looten. Und dann erscheint der Schildbrecher. Ich weiß nicht, ich denke mal, dass er auf Deutsch Schildbrecher
heißen
würde.
Schildbrecher hieß er.
Genau, das ist so ein, wie so ein Excalibur-Schwert, mehr oder weniger. Das erscheint dann irgendwo auf der Map. Es gibt eigentlich 3 vorgefertigte Orte, wo der erscheinen kann, die halt genau in der Mitte liegen. Und dann erscheint er da halt, dann gibt es so einen Strudel am Himmel, wo man sieht, ah ja, da hinten ist er. Und auf der Map wird er auch markiert. Da erscheint dann dieses Schwert. Das ist dann so ein Eintritt in die nächste Phase, die dann so ein bisschen Capture the Flag-mäßig funktioniert. Es geht darum, das Schwert aufzuheben und dann zur Basis der Gegner zu tragen, um es dort in die Wand reinzurammen, mehr oder weniger. Das ist das Ziel. Das versuchen natürlich die anderen zu verhindern. Wenn sie dich erschießen, wenn du das Schwert trägst, lässt du es fallen. Dann liegt es halt da rum, wo es gerade fallen gelassen wurde. Und man kann es wieder aufheben und wieder hin und her tragen. Letzten Endes. Wenn es dann ein Team geschafft hat, das Schwert in diese Basis reinzurammen, dann beginnt ein Raid. Daher dann der Begriff Raid-Shooter. Und das funktioniert dann wiederum wie so eine wie so eine Runde Search and Destroy oder Rush aus Battlefield so ein bisschen. Das heißt, die Angreifer, die quasi das geschafft haben, die haben jetzt die Möglichkeit sozusagen anzugreifen. Die haben dann ab dem Punkt eine feste Anzahl an Respawns, also an Tickets mehr oder weniger. Ich glaube, ich so gerechnet, dass jeder zweimal respawnen kann.
Okay.
Aber es kann natürlich, also wenn einer neunmal stirbt, dann oder sechsmal stirbt, dann haben die anderen halt keine. Also genau, so ist es halt gemacht. Du kannst dann quasi wie in einem Multiplayer-Match, steigst du einfach nach einer kurzen Zeit wieder ein, kannst auch wiederbelebt werden, aber du kommst ja wieder zurück. Und da gibt es dann in der Basis, die vorher gewählt wurde, drei Punkte, die man zerstören kann. Zwei davon sind Generatoren, die gehen schneller kaputt und sind weniger stark befestigt. Und dann gibt es noch den Kern der Basis, der besser versteckt ist und der einen längeren Timer sozusagen. Man läuft dahin, legt eine Bombe, wie man es halt kennt, und muss die dann verteidigen. Solange die noch piept sozusagen, können die Verteidiger die noch entschärfen.
Ja.
So, das ist der Teil. Dazu kommt aber noch, dass die Basen Lebenspunkte haben.
Mhm.
Genau, sind die so einfach. Die haben 100 Lebenspunkte am Anfang. Wenn man es schafft, den Raid zu starten, werden schon mal 30 davon abgezogen. Für einen zerstörten Generator gibt es 35. Das heißt, wenn man nachrechnet, zwei Generatoren mit 35 sind 70, plus die 30 am Anfang sind 100. Das heißt, wenn man es schafft, das Schwert reinzuräumen und beide Generatoren zu zerstören, hat man das Spiel gewonnen und die Basis zerstört. Man kann natürlich auch direkt auf diesen Seelenkern oder Kern, ich weiß nicht genau, wie heißt es auf Deutsch, diesen Kern gehen und den zerstören. Wenn man das schafft, ist die Runde sofort vorbei, man hat gewonnen. Nun ist es aber so, dass es nicht immer funktioniert, bei einem Raid dieses Ziel auch zu erreichen. Das heißt, vielleicht schaffen wir es, die Basis quasi anzugreifen, einen Raid zu starten und einen Generator zu zerstören, haben dann aber nicht genug Tickets. Das heißt, am Ende ist es dann so, es läuft aus.
Mhm.
Dann startet es quasi wieder von vorne, mehr oder weniger. Also die Lebenspunkte bleiben dann bei, ne, was die Schaden, den wir gemacht haben. Aber wir sind dann wieder in unserer Base und reiten wieder los.
Ja.
Und dann gibt es verbesserten Loot und wir warten wieder, bis der Schildbrecher quasi erscheint, um das Ganze nochmal so ein bisschen zu machen. Und dann ist es, und daraus ergibt sich halt dann so ein Hin und Her mitunter. Ja. Das kann wirklich, wir hatten eine Runde, da haben wir gegen irgendwelche E-Sports-Magazine gespielt, da war es nach 7 Minuten rum und wir hatten nicht einen Kill gemacht. Wir haben den einfach komplett überholt. Wir hatten aber auch Runden, die fast eine halbe Stunde gingen, wo es halt wirklich bis auf den letzten Ding noch ankam. Also wirklich, aber okay, wer jetzt das Schwert quasi bis zur Basis trägt, der gewinnt diese Runde einfach. Auch da gibt es dann keinen Raid mehr oder so. Das war dann wirklich, ja, sehr intensiv.
Also
hast du es jetzt verstanden? Hast du es jetzt endlich verstanden?
Also mit dem Kontext, mit dem Tutorial, das ich jetzt gespielt habe, so ein bisschen schon. Das heißt also auch in dem Fall, wenn man zum Beispiel, also man bricht das Schild der Basis, schafft nichts. Also gibt es dafür irgendwie Bestrafung? Da ist dann einfach, okay, ich habe halt nur das Schild kaputt gemacht. Sonst nicht mehr gerissen, start mal wieder von vorne, ich mache wieder das Schild kaputt. Geht das so auch einfach? Oder dass du wirklich den Kern der Basis...
Das würde auch gehen, ja. Also es macht 30 Schaden. Da müsste ich jetzt nochmal genau nachschauen. Es ist auf jeden Fall so, wenn der Raid nicht erfolgreich ist, ich glaube, wahrscheinlich nur, wenn du wirklich gar nichts reißt.
Ja.
Also wenn du nichts zerstörst, dann kriegt deine Basis, also die von den Angreifern, auch 30 Schaden.
Okay.
Aber es kann zum Beispiel auch sein, dass beide wahrscheinlich dreimal einen Raid starten, nichts reißen und am Ende, dementsprechend dann nicht. Ich kann es nicht rechnen.
Ja.
Aber, es kann auch sein, dass du auf 10 zu 10 runterkommst, quasi ohne dass irgendwas zerstört wurde. Und dann geht es wirklich nur noch darum,
wer zerstört
das Schild sozusagen. Oder
Das reicht also
auch. So verschiedene Sachen, Overtime, wenn das zu lang dauert mit dem Schwert quasi. Ja. Irgendwann ist dann so ein Ding, wenn es fallen gelassen wird, dann ist wirklich quasi so Sudden Death mehr oder weniger, dann gibt es keine Response.
Ja.
So. Aber das geht jetzt zu weit. Ja.
Aber klingt wirklich interessant, weil das so ich glaube, das ist auch das Schwere. Und da verstehe ich auch natürlich dieses, warum sie nicht hingegangen, so, hey, natürlich, das ist
ein Raid-Shooter.
Das ist ein Raid-Shooter, weil du bist irgendwie so, also vom Tutorial, es ist so eine ganz weirde Mischung aus eben irgendwie Rainbow Six Siege am Ende dann, aber auch irgendwie mit dem, du kannst deine Basis ja auch irgendwie verstärken, was sich dann anfühlt, ein bisschen wie so ein COD-Zombie-Ding. Dann fühlt sich dieses Battle Royale-mäßige auf der Map irgendwie mit Looten und so weiter. Plus, den Vergleich kann ich jetzt nicht auf mich nehmen, ich habe das GameSpot-Video davor kurz reingeschaut, der den Vergleich ganz gut hatte, den ich dann auch passend fand für diese Basen. Das ist auch ein bisschen Battlefront, das alte. Weißt du, dieses, wenn du dich erinnerst, meistens, wenn es ja Battlefront 2, dem neueren, gibt es auch mit dem Bodenangriff und dann geht es ins Schiff und im Schiff musst du dann bestimmte Sachen zerstören, um halt deren Schiff, deren Lager sozusagen zu zerstören. Was auch so ein Hin und Her, also wenn du das nicht schaffst, geht es auch wieder zurück, dann kann es wieder in deine Richtung gehen. zum Glück dauert wohl hier das Spiel maximal 30 Minuten und nicht wie bei Battlefront, wo du 1,5 Stunden und du hängst immer noch drin, weil
es eben nichts, ja.
Immer hin und her geht. Was, glaube ich, auch ganz gut ist, dass eben dadurch, dass es Schildschaden nimmt, irgendwann kommt halt der Endpunkt, dass du nicht am Ende was schaffen musst. Aber klingt wirklich nach einer wilden Mischung. Eine super interessante Mischung, finde ich, aber auch, weil wir schon immer ein bisschen sprechen, bei Shootern braucht es das noch, gibt es irgendwie neue Ideen, das ist irgendwie wieder nur ein Hero-Shooter, das ist jetzt nur ein COD-Abklatsch und jetzt mal Leute zu haben, die einfach gesagt haben, hey, wir finden die Ideen aus all den Shootern irgendwie cool und das machen wir halt was Eigenes
draus. Ja.
Das heißt aber auch, es gibt nur diesen Raid-Modus. Es gibt jetzt kein Team-Deathmatch, was ja sonst
ist
oft ist.
Zumindest nicht angesprochen worden. Es soll einen Ranked-Modus geben, der, glaube ich, in 2 Wochen erscheint.
Okay.
Der dann so mit der, ich denke mal, Season 1 einfach startet. Aber das ist schon so der Spielmodus. Ich würde jetzt aber auch nicht ausschließen, dass sie irgendwann in Zukunft sagen, wir machen diese Raids als Einzelmodus oder so ein Best-of-3-Raid irgendwie so hin und her. Oder Best-of-5-Ding.
Ja.
Könnte ich mir schon auch vorstellen, dass sie das noch machen.
Mhm.
Aber das ist jetzt erstmal so dieser Modus. Und das Lustige, wie du sagst, es ist so ein wilder Mix. Es ist jetzt aber auch, ich würde mal sagen, schon ein Spiel, das eher erfahrenere Shooter-Spieler anspricht. Das ist schon eher so ein bisschen für die Core-Gamer, wenn man das so sagen will.
Ja.
Jetzt nicht für die weite Masse, wenn jetzt bei Upgraders sind zum Beispiel so ein bisschen, wo auch mal jemand reinspielt, der vielleicht irgendwie jetzt denkt, ach, das ist ein cooler PvE-Shooter auch irgendwie. Das ist schon, ja, die Leute, die Apex Legends mochten, sind ja eh schon im Battle Royale-Ding ein besonderer Fall so ein bisschen. Und das ist schon ja eher kompetitiv. Und da ist das Witzige, wenn du halt viele Shooter gespielt hast, dass du eigentlich total schnell drin bist, weil alles halt schon bekannt ist irgendwie auch ein bisschen. Alle Elemente einfach nur quasi neu verknüpft sind, außer jetzt auf Pferden zu reiten. Aber das ist halt wirklich, wie gesagt, ne, du bist halt schneller und ein bisschen anders unterwegs.
Ja.
Und du kannst halt von diesem Ding runtergeschossen werden. So. Aber ja, wir haben auch schon Fahrzeug-Shooter gehabt. Ne? Das ist ähnlich. Genau, und es ist halt so ein Mix und dadurch, dass alles so kurz, also so, es ist total kurzweilig und das ist irgendwie, also total spannend. Du fängst an, du hast ja gerade mit dem Befestigen, das ist so am Anfang, genau, wenn ich nur erwähnen kann, es gibt in den Basen zerstörbare Wände,
ja,
auch zerstörbare Decken und Böden teilweise, die man sehr offensichtlich erkennt, also es ist nicht alles zerstörbar, sondern wirklich die Wand hier kann eingerissen werden. Es hat aber jeder Spieler, ich glaube am Anfang 5 Verstärkungen, wie du sagst. Das heißt, ich kann am Anfang der Runde sagen, okay, ich zum Beispiel, ich gehe zu Punkt A, zu dem einen Generator und verrammel den komplett, dass der halt wirklich schwerer aufzusprengen ist, dass wir den verteidigen. Sollen sie den anderen Generator sich holen, aber den hier halten wir einfach auf immer, so ungefähr. Das wäre eine Option zum Beispiel. Genau, das kann man schon auch machen. Und da gibt es eben diese Zerstörung einfach nochmal ein bisschen taktische Möglichkeiten. Aber mir hat halt vor allem dieser Mix gefallen. Dieses, okay, wir reiten los in dieses Looten, diese Loot-Phase aus Battle Royale, aber eben nicht mit diesem Ding. Du lootest wie bei Apex Legends 5 Minuten lang und dann kommt irgendeiner um die Ecke, der ein Super-Pro ist und schießt dir den Kopf und das war's. Und dann alles vorbei, die ersten 5 Minuten sind rum, kannst du dir sparen. Da ist so, nee, du bekommst, es geht dann schon weiter. Ne? Du lootest jetzt Sachen. Wenn es auch nochmal in eine nächste Runde geht, wird der Loot auch besser.
Ja.
Das heißt quasi, wenn ein Raid vorbei ist, wobei das Spiel noch läuft, wird in der nächsten Runde findest du wieder besseren Loot. Das lohnt sich eigentlich immer zu suchen und zu schauen. Dann geht das, dann kommt quasi dieses mit dem Schwert, was irgendwie total cool ist, weil es halt wird so schnell, dann wird der hier so in diesen großen Dingen. Wir hatten ein paar Runden, wo es wirklich war, okay, natürlich bei diesem Schwert kommt meistens so dieser erste Teamkampf, weil natürlich, wer hebt das jetzt auf? Und man so, okay, die haben den aufgehoben, wir haben den aber erledigt und das Schwert geschnappt. Und dann war es wirklich so, ich hatte das Schwert, einer reitet voraus, einer reitet hinter mir und wir sind wirklich wie so eine Dreierreihe, wo er natürlich erstmal quasi auf den direkt zugehen kann, wenn einer, weißt du, das Feuer einfach auf sich ziehen kann. Wenn ich eher außen rum gehe, ein bisschen reinschieße, aber eher mich darauf konzentriere, quasi auf die Basis zuzuhalten. Ja. Und das ist total spannend. Das heißt, wann hast du das mal so? Aber es ist auch nicht lang. Es ist auch so ein bisschen, und dann geht der Raid los. Der hat jetzt auch nicht 100 Wiedereinstiege, sondern halt 2 oder 3.
Ja.
So, das ist so wirklich eine kurze, knackige Runde, wo dann auch alles auf engem Raum so ein bisschen eher ist. Und dann ist entweder rum oder geht halt weiter. So, und wenn du halt sehr viel schlechter bist als die anderen, musst du es auch noch 5, 6, 7 Minuten dann durchhalten. Wenn es die Runde vorbei ist, wenn es eine spannende Runde ist, geht es halt ewig länger.
Ja.
Was auch super praktisch ist.
Das ist ja mit dem Ranked und so. Cooles Ding, weil so, selbst bei einem Battlefield oder so ist ja oft dieses, das Match läuft nicht, wir kriegen nur aufs Maul, aber es zieht sich trotzdem 20 Minuten, was halt sehr frustrierend sein kann. Und dann dass dann nur eigentlich lange Spiele entstehen, wenn es knapp und spannend
ausgeglichen
ist, was ja immer die spannendsten Spiele sind. ist auch einfach ein cooles, also klar, Konzept, natürlich ist frustrierend, wenn du nach 5 Minuten einfach verlierst.
Es ist halt wirklich schnell vorum.
Ja, jemand eins, das sind nur Minuten.
Man so. Muss warnen und die Aufrede, was, aber ja, gut, du hast jetzt auch keine Zeit verloren. Nee. Jetzt spielen wir das nächste Bühnen, das war dann wieder super.
Also, ja. Ja. Hast ja immer so ein bisschen. Tatsächlich da dann noch eine Frage einfach wegen dem Ding. Also zum einen natürlich die Welt zwischen den Basen.
Mhm.
Ist die immer gleich? Also ist jetzt jedes Mal, ich wähle nur die Basis aus und die ist halt natürlich immer anders, aber der Mittelteil ist immer gleich oder gibt es dafür, weil es ja auch ein Teil, großer Teil der Map ist, auch ein bisschen Variation, was diese Zwischenstrecke angeht?
Es gibt 5 verschiedene Maps,
mhm.
die quasi auch ein bisschen, es gibt so eine Schneemap, da ist so eine große Kathedrale in der Mitte und eben alles in diesem Fantasy-Setting so ein bisschen, so halb, ja. Also es gibt 5 verschiedene Maps, die sind halt zufällig gewählt. Ob sich da jetzt die einzelnen Loot-Spots unterscheiden, weiß ich nicht genau. Also der Loot ist natürlich schon zufällig verteilt. Unwählt, es gibt quasi, es ist so ein bisschen wirklich sehr klar, sehr mechanisch aufgebaut. Es gibt 3 Wege mehr oder weniger zwischen den Basen.
Sozusagen.
3 Lanes mit 3 so POIs, also 3 größeren Gebieten, Dungeon, eine Kirche, was auch immer. Und nur in diesen Punkten kann das Schwert auch spawnen. Also es spawnt nicht irgendwo total random, sondern in einem dieser 3 Punkte. Das heißt, am Anfang der Runde suchst du dir mehr oder weniger, entweder gehe ich in die Mitte, links oder rechts, in das Ding, loote da, gucken, ob ich da jemanden treffe. Dann nach kurzer Zeit kommt okay, wo kommt das Schwert? Da gehen wir jetzt hin.
Ja.
Da geht es zusammen. Und dann, genau. Und beim nächsten Mal spawnt das Schwert dann wahrscheinlich woanders. Das ist dann so ein bisschen, genau. Und dadurch ist es, ja, ist jetzt auch nicht wahnsinnig aufregend. Die Maps sehen schon gut aus.
Mhm.
Aber ja, die sind halt vor allem Kulisse, weil man halt auch sehr schnell durchreite,
ja.
Weil man sehr schnell unterwegs ist und halt eigentlich auch immer was zu tun hat. So, da ist jetzt, ja, genau.
Okay. Und weil du hast ja angesprochen, auch das ist nicht so frustrierend, dass wenn man abgeschossen wird, wie fällt es jetzt mit dem Loot? Behält man den, wenn man stirbt? Oder, also zum Beispiel, ich hebe jetzt eine Legendary-Waffe auf und dann kommt ums Eck ein Gegner, schießt mich über den Haufen. Bin ich dann genervt, weil, ach, jetzt ist die Waffe weg? Oder behalte ich die auch über den Respawn hinaus tatsächlich?
Die behält man tatsächlich. Also aufgehobene Ausrüstung behält man.
Mhm.
Das Einzige ist wirklich ganz komisch, ich habe es vorhin mal ganz kurz angesehen,
ja.
Das Rüstungssystem. Es gibt eben verschiedene Rüstungen, also auch bei den Waffen ist es so color-coded eben auch. Die normalen Waffen sind so weiß. Dann gibt es blaue, lilane und goldene oder weiß nicht, orangene, so in die Richtung halt. Dementsprechend, desto höher, desto seltener sind sie, desto besser auch. Und die behält man auch. Also wenn man da was Gutes findet, dann ist das auch da. Aber bei den Rüstungen ist es ganz komisch. Die sind wie so, man sammelt mehr oder weniger unendlich viele Rüstungen auf.
Mhm.
Und wenn man erledigt wird quasi die Rüstung zerstört und durch die nächstbeste ersetzt, die man hat. Das heißt, wenn man gar keine gesammelt hat, hat man halt die Standardausrüstung wieder. Wenn man aber eine legendäre hat, dann kann man die auch verlieren wiederum.
Ja.
Dann gibt es aber noch, zum Beispiel, es gibt auch noch Amulette.
Mhm.
Da kann man immer nur 1 ausrüsten, die geben dann bestimmte Buffs. Da gibt es zum Beispiel 1, dass die Rüstung bleibt.
Okay.
Das ist dann schon, wenn du dann eine legendäre Rüstung findest und das Amulett dazu findest, dann ist das eine sehr starke Kombination, weil du halt diese Rüstung behältst. Dann gibt es auch noch andere Sachen, dass du schneller heilst, dass du schneller wiederbelebst oder ja, verschiedene Sachen auf jeden Fall. Genau. Also aber sonst behält man die Sachen, die Waffen.
Okay.
Sie werden eben wieder besser, das ist so eine Sache. Das heißt, es lohnt sich dann trotzdem, wenn man jetzt beim ersten Mal gleich eine lilane gefunden hat beispielsweise, lohnt es sich trotzdem zu schauen, ob man nicht vielleicht eine legendäre findet, weil spätestens ab der, also wenn es dann wirklich mal 3 oder 4 Raids ist, dann kommen auch mehr legendäre Waffen einfach normal dazu. Dann kann man die teilweise auch in diesen Shops kaufen, die auf der Map verteilt sind. Und die sind dann nochmal besonders stark. Die haben dann oft nochmal so besondere Feuer. Ich hatte eine Sniper, wo du nicht nachladen musst zwischendrin, wo du wirklich so ja nach und nach schießen kannst. Mhm. Halt sehr mächtig dann war beispielsweise. Genau, so schaukelt sich dann so ein bisschen hoch. Das ist halt das Coole, desto länger die Runde geht, desto cooler wird auch alles, desto mehr coolen Stuff findet man auch irgendwie. Nein. Genau, und dann gibt es natürlich noch die Hero-Fähigkeiten.
Genau, ich wollte einmal kurz was den Shop erwähnen. Das ist auch noch ein Element, der drin ist. Natürlich ist jetzt irgendwie sehr viel, über das wir reden müssen, aber es ist natürlich auch relevant nochmal, weil man kann, was ich gesehen habe, Tutorial, Sachen abbauen, Mineralien, ich sage jetzt mal aller Fortnite, man haut drauf mit einem Hammer, mit dem man zum Beispiel auch Wände zerstören kann und kriegt dann für eine Währung, mit der man dann zu einem Händler gehen kann, der dann wieder einem Waffen und Schilde und so weiter verkauft. Habe ich es richtig?
Ganz genau, ja. Es gibt so einen, also das ist auch, das ist dieses Fantasy-Setting, irgendwie mitten auf diesen Schlachtfeldern steht halt dieser Händler ganz lustig in so einer kleinen Bude irgendwie rum. Der steht auch in der Basis rum, also man hat den quasi, wenn man respawnt in der Basis, also man spawnt eigentlich immer in der Basis wieder, wenn man in der offenen Welt stirbt, das ist auch nochmal ganz gut zu erwähnen. Da steht er auch rum und wenn man eben fleißig diese Kristalle abbaut oder ja, Mineralien irgendwie, dann kann man sich bei dem auch Sachen kaufen. Und der hat natürlich dann nochmal teilweise eben dann später auch sehr gute Waffen oder eben verbesserte Sachen im Gepäck, weil man sagt, oh, ich bin eigentlich, möchte am liebsten eine Shotgun spielen, habe aber keine gefunden. Stehen die Chancen vielleicht ganz gut, dass der dann eine hat und man sich dann kaufen kann. Oder eben auch ja, für Amulette, die natürlich dann entsprechend teurer sind, kann man dann auch sparen. Da ist natürlich dann die Frage, geht man eher auf Hut? Ich glaube, wir hatten auch das Gefühl, dass es Maps gibt, wo es mehr und Maps gibt, wo es weniger Loot gibt, wo dann eher eben der Shop nochmal wichtiger wird in solchen Sachen. Das kann ich, da hatte ich jetzt nicht die Möglichkeit zu fragen, aber das war so ein Eindruck, wenn man, hier findet man eigentlich kaum was, außer wirklich dann in den Bereichen drin. Dafür halt viele von den Kristallen. Okay, da muss man eher von denen abbauen und dann schauen, dass man zu den richtigen Zeitpunkten einen Shop aufsucht, um sich dann die richtigen Waffen zu kaufen. Genau, das ist auch nochmal so eine Ebene irgendwie drin. Und wir haben halt auch gemerkt, kommen wir noch zu den Hero-Fähigkeiten. Sie haben auch ganz klar gesagt, für sie ist immer das Gunplay first, also das Schießen ist wichtiger. Ich finde, Hero-Fähigkeiten ist ja immer so eine Sache. Das kann dann sehr, so wie bei Marvel, wie heißt das,
Rivals.
Marvel Rivals sein, dass du wirklich fast, also mit manchen Charakteren eher wie so ein Brawler oder sowas spielst, also wirklich ganz anders nochmal. Und da ist es ja ähnlich wie bei Apex Legends. Keine Ahnung, bei Battlefield heißen die Dinge halt irgendwelche Items oder Klassenfähigkeiten. Da sind es halt Hero-Fähigkeiten, aber letzten Endes sind das halt besondere Fähigkeiten, die halt bestimmte Charaktere haben. Die werden aufgeladen, da gibt es noch eine Ulti, also eine ultimative Fähigkeit, die man halt seltener hat. Die haben schon ihren Wert, die sind schon auch da, aber ich fand schon, die Schießereien stehen schon im Vordergrund. Ich kann ein Beispiel, es gibt beispielsweise einen, der kann eine Eiswand vor sich hinziehen quasi und damit halt einfach entweder einen Weg blocken oder eine Barriere, wenn er sagt, oh, ich bin allein und da kommen drei oder ich verteidige in die Richtung. Und sich dann in so ein Eismonster verwandeln, wenn er quasi aufgeladen ist. Ich habe eine gespielt, die kann sich quasi kurzzeitig unsichtbar machen. Das ist halt super praktisch, wenn du halt so ein bisschen außenrum und dann eine Bombe legst, bevor dich irgendwann jemand sieht. Und genau, die kann dann so kleine Messer werfen in ihre Ulti, aber das ist dann meistens wirklich auch nicht so lang und auch nicht so wahnsinnig mächtig. Ne? Also es ist schon cool, man kann da schon coole Sachen mitmachen und Leute, die dann wirklich drin sind, wahrscheinlich nochmal mehr. Aber ich glaube, im Zweifelsfall wird immer jemand, der besser wirklich im Schießen ist und darin besser ist, auch jemand mit einer Fähigkeit besiegen, in der Regel. So, also das ist dann schon sehr Ausnahmen, dass das wirklich so mächtig jetzt wäre.
Ja, das ist, glaube ich, schon immer auch natürlich bei Hero-Shootern das Ding so, dann so, also die Kits und die Counterplays von dem Charakter, damit du das kontern kannst. Was ja ein bisschen auch so ein Lerndings ist wie in so einem Fighting-Game. Du musst genau wissen, was jeder irgendwie können kann, in welcher Kombi. Klingt ja jetzt dann auch ganz cool für Leute, die eher halt eben normaler Shooter-Fan sind, Richtung jetzt Battlefield, COD, Apex Legends, dass es eben nicht dieses, tja, ich habe jetzt mein Ulti und jetzt kill ich alle vier, weil ich mein Ulti habe, und renne da einfach durch. Aber ist dann so tatsächlich, also vom Gefühl zum einen, ist wahrscheinlich so, dass man im Team nicht doppelte Heroes wählt.
Ja, genau.
Also jeder kann nur einen, das heißt, wenn ich zu langsam bin und ich spiele jetzt immer die, die sich unsichtbar machen kann, aber den hat schon jemand anders, muss
Kannst du es
ich,
nicht spielen, genau,
genau,
ja.
okay.
Aber im gegnerischen Team ist es schon möglich.
Ja, genau. Und wie hattest du das Gefühl vom Balancing, dass die Fähigkeiten waren, alle Charaktere gleich valide zu spielen? Oder hast du dann schon nach so ein paar Stunden gemerkt, es gab schon die Favorites, die einfach nützlicher waren,
Also
doch am Ende?
ich hatte Favorites, ich hatte auch manche, es war halt wirklich kurzer Zeitraum und
Ja.
wirklich alles waren, es sind 8 Charaktere zum Start. Die alle zu testen, ist einfach
Nicht machbar gewesen.
schwierig. Ich hatte das Gefühl, es gibt Charaktere, die sind so ein bisschen universeller, wie ja diese Unsichtbarkeit, die ist halt super zum Flankieren. Ne? Das ist halt, wenn du einfach einen Shooter spielst, du hast einen kurzen Ding, drückst halt kurz L1 auf den Controller, machst dich unsichtbar für ein paar Sekunden, schleichst einmal an den Leuten vorbei. Das ändert sich dann nicht so wahnsinnig, sag ich mal so von. Es gibt eine, die hat so einen Adler dabei, den kannst du nach oben werfen, dann fliegt er rum und scannt quasi Leute, die dann in deinem Team angezeigt werden. Die hat einen Ulti, aber dann steuerst du den Adler und wirfst so Rauchgranaten ab. Und wenn dann jemand durch den Rauch durchläuft, dann werden die markiert. Das ist natürlich ein ganz anderes Gameplay. Ne? Wenn man darauf keine Lust hat, hat man aber immer die Wahl, auch andere zu nehmen, die einfach dann in der Ulti halt ein paar, keine Ahnung, ein paar Speere werfen oder sowas. Und dann ändert sich jetzt das Gameplay an sich erstmal nicht so wahnsinnig dadurch. Es gibt auch eine, die kann so kleine Kobolde quasi wohin stellen, die dann einfach Granaten werfen. Ist jetzt auch keine. Das ist also wie so ein kleines Mini-Schützturm. Dann machst du halt, okay, in die Richtung, der zieht dann das Feuer kurz auf sich. Da muss man aber dann auch nicht aktiv viel machen, dass der jetzt was tut. So. Also es geht schon. Ich glaube, das haben sie ganz gut gemacht. Balancing wird sich ja natürlich zeigen. In den Händen von jemandem, der sehr, sehr gut spielt, wirkt das natürlich immer alles dann übermächtig. Ja, Ich glaube, so wie die gesprochen haben, vor Ort, die Entwickler, das sind halt wirklich erfahrene Leute auch, die ja auch große Pläne haben, da können wir gleich auch nochmal dazu kommen. Die ja sagen, sie haben ja wirklich so viel an dem Balancing gemacht. Sie haben auch bei Apex Legends zum Beispiel sehr viel gelernt, was Live-Service angeht, was eben auch schnelle Sachen angeht, schnell irgendwie Balancing, schnell irgendwelche Fixes oder sowas rausbringen. Das wirkte eigentlich alles schon ganz gut gedacht und die haben eben auch sehr viele von den Charakteren. Also, sie haben jetzt zum Beispiel eine Roadmap veröffentlicht, auch die wirklich ambitioniert ist. Also, da soll jeden Monat Updates kommen, alle 2 Monate neue Figuren, neue Charaktere, die auch quasi umsonst sind, also die muss man nicht kaufen, die kann jeder erstmal spielen. Was halt für mich erstmal so ein bisschen so ein Alarmsignal war, dass es halt ein totaler Balancing-Albtraum sein kann. Wir können da Call of Duty denken mit den Waffen beispielsweise, wo es dann immer so jedes, dann noch Waffen, da noch Waffen, am Ende hast du 100 Sturmgewehre und 2 davon bringen müssen. Der Rest ist entweder völlige Grütze oder auch immer. Und bei Apex Legends war es auch das Problem irgendwann, dass einfach so viele verschiedene Fähigkeiten interagiert haben von irgendwelchen Heroes, dass halt irgendwie immer du irgendwas einfach in den Boden nerven musstest, das halt einfach dann für eine Season fast nicht brauchbar mehr, weil das einfach zu stark war vorher und dann immer, du warst immer in irgendeine Richtung zu viel. So. Ist natürlich die Frage, was sie da noch für Fähigkeiten machen. Es ist auch kein Battle Royale, wodurch, ne, sag ich mal
Ist
so,
nicht so
ein
schlimm.
einzelner Tod nicht so schlimm ist. Das ist ja das Ding dann bei Apex Legends oder bei, keine Ahnung, bei solchen Spielen halt wirklich jemand overpowered ist. Ja, dann ist halt, dann spielt ihn natürlich jeder, weil sonst stirbst du halt einfach und bist zurück in der Lobby. Da kannst du, glaube ich, schon, ne, jedes Team hat eh nur dann einen davon und jeder andere müssen auch irgendwie jemand anderen spielen. Und dadurch wird es dann schon ausgeglichen. Also es fühlte sich schon ausgeglichen an. Wir hatten ein paar, da kam ich dann auch nicht mit klar. Ist vielleicht auch Gewöhnungssache, was man halt gerne mag. Ja, aber wir halt alle 2 Monate neue Charaktere. Ist halt schon ambitioniert. Ich habe mal nachgefragt, sie meinten, ja, die meisten davon, die jetzt so eh geplant sind, weil es sind jetzt, wenn man jetzt überlegt, bis Ende des Jahres nochmal 6 obendrauf. Das hieß, wenn sie es durchhalten, nach 2 Jahren sind es 20 Charaktere. Das ist dann schon viel. Und sie meinten aber, die fast alle, die jetzt quasi in diesem Jahr kommen, sind jetzt intern schon drin sozusagen. Also die sind schon da, die sind schon auch gebalanced eigentlich mehr oder weniger mit dem eigentlichen Spiel. Das ist natürlich ein gutes Zeichen, ne? Wenn sie sagen, sie haben das jetzt schon wirklich vorgeplant mit dem Live-Service zu sagen, die sind fertig und wir können jetzt an anderen Sachen arbeiten. Wir werden sehen.
Ja, ist natürlich interessant. Also die Roadmap hatte ich natürlich auch noch nicht gesehen. Und ja, das Balancing-Problem hast du bei diesem Live-Service. Also ich komme jetzt auch so aus wahrscheinlich in Overwatch hat das Gleiche. Ich komme jetzt aus Fighting Game-Ecke, wo dann auch alle 3 Monate einen neuen Charakter, den du gegen das gesamte Roster von den anderen 30 irgendwann balancen musst. Und ja, du wirst früher oder später in die Gefahr laufen oder auch einfach aus dem Live-Service-Grund. Es kommt ein neuer Charakter, den willst du, dass Leute spielen, dass der vielleicht am Anfang sich ein bisschen mächtiger anfühlt. Wenn sie aber so, wie du sagst, Balancing kennen und im Griff haben und du willst ja auch keine Leute verärgern, die dann sagen, oh, jetzt 2 Monate ist jetzt der nur noch der Stärkste. Ist natürlich interessant. Aber jetzt natürlich da auch die Frage, um jetzt vielleicht das Haiga-Thema so ein bisschen zu einem Ende zu bringen. Sie haben diese Roadmap, sie haben große Pläne dafür. Und du hast ja gesagt, dein Eindruck super positiv, du hattest richtig Bock, wieder reinzuspringen. Und das natürlich jetzt auch gegen die Reaktionen, die jetzt über die letzten 2 Monate und die Skepsis, die geherrscht haben. Wie ist so dein Eindruck? Zum einen natürlich war jetzt das Marketing komplett eigentlich auf diesen Shadow Drop am Ende dann doch zu setzen, dieses aus dem Nichts, niemand weiß, was es vorher ist, ob es spaßig wird und jeder soll einfach mal selber anspielen, um einen Eindruck zu kriegen. War das die richtige Wahl? Und glaubst du einfach, um dann auch den Schwenk Richtung die anderen Shooter, die gerade ja so ein bisschen die Shooter-Landschaft regieren, glaubst du einfach von Gameplay und so einzigartig wie Heigard jetzt gerade ist, dass es seinen Platz finden wird in dieser Shooter-Landschaft und sich seine Nische, seine Spielerschaft rausschlagen kann?
Sehr gute Fragen. Zum Ersten, ich habe das Gefühl, ich hatte auch vor Ort das Gefühl, dass da sind eben sehr viele Leute von zum Beispiel EA und so weiter weggegangen und haben ein neues Studio gegründet. Und es hat sich angefühlt, also einerseits war es so ein bisschen so dieses, okay, ich verstehe, was quasi nochmal mehr dieser Unterschied zwischen Indie oder kleineren, ohne großen Publisher ist, ist halt einfach das Marketingbudget. Ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, ob wie viele Marketingleute die haben, aber offensichtlich halt nicht so eine Marketingarmee, wie es halt ein EA oder sowas hat, ne? Und das merkst du halt einfach, da ist, also ich weiß nicht, ob da überhaupt jemand mitgegangen ist, der da richtig Ahnung von hat, weil alles waren halt sehr passionierte, aber alles so wirklich Shooter-Entwickler, ne? Die entweder, also die, mit denen ich gesprochen habe, waren eigentlich fast immer Programmierer oder eben Gameplay-Designer oder halt irgendwie Narrative-Designer und die wirklich sich mit dem Spiel auseinandergesetzt haben, aber mich mit dieser Vermarktung so richtig.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen hinten runtergefallen ist. Mhm. Kommunikativ wirklich nicht gut, auch jetzt das Ganze so ein bisschen. Das Gute ist halt, es ist Free-to-Play. Das heißt, im Endeffekt kann sich jeder selber gratis die ja, einen Eindruck davon machen. Und da habe ich dann schon eine große Hoffnung, weil das Gameplay einfach wirklich mit, es hat uns von, und es ging eigentlich allen, mit denen ich da geredet habe, so, und das waren auch sehr viele einfach andere Journalisten, die halt einfach sehr casual, sag ich mal, sind, alle hatten eigentlich das Gefühl, ey, das macht richtig Laune, das macht richtig Bock, das ist so kurzweilig irgendwie, das ist so irgendwie auch frisch und irgendwie ein cooler Mix aus verschiedenen Ideen und nicht so diese Angst, oh, ich sterbe und dann ist alles weg. Mhm. Aber auch nicht so diese super repetitive Battlefield Call of Duty, weißt du, immer dasselbe, immer dasselbe. Wie es jetzt langfristig aussieht, also ich würde mich sehr wundern, wenn es nicht zum Start eine gute Playerbase einfach hat, mhm. so, dass einfach viele Leute reinschauen und auch sagen, ah, das ist cool. Wie lange das denn hält, ist die andere Frage, weil das Setting sehr eigen ist, weil die Konkurrenz groß ist, weil viele ihre Serien schon haben. Ich glaube halt, so längerfristig, wenn sie es schaffen, Leute von Apex Legends so ein bisschen abzuziehen, so diese wirklich, mhm. diese kompetitivere Richtung, ne? Leute, die wirklich sehr, 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 sehr sweaty auch da jemand spielen, solche Spiele, ja. wenn sie es da schaffen, da reinzukommen und zu merken, hey, das ist cool, weil Apex Legends ist jetzt auch 6 Jahre,
mhm.
über 6 Jahre, ist jetzt demnächst 7 Jahre, glaube ich, 2019 gekommen, fühlt sich auch nicht mehr frisch an, Battle Royale sowieso nicht mehr, also ich glaube, da an dieser Front ist schon Potenzial. So massenmäßig tue ich mich sehr schwer, das jetzt einzuschätzen, weil wir können jetzt dann auch, wir werden auch über Upgraders zum Beispiel vielleicht noch reden. Das ist schon ein bisschen was anderes vom Vibe. Es ist schon eher wirklich ein sehr mechanischer Shooter, auch sehr schnell, sehr rasant und ja, kommt ein bisschen auch an, wie ist die Community, wie funktioniert das? Hat eben Offit mit Absprachen nochmal deutlich besser funktioniert. Also mhm. es hat natürlich ein Ping-System und so, aber ja, das wird man dann sehen müssen. Ich würde mich aber wirklich jetzt wundern mit dem Free-to-Play-Modell und damit, dass es einfach wirklich ein gutes Spiel ist, wenn es nicht zumindest am Anfang jetzt erstmal gut ankommen würde, wenn es keine technischen Probleme hat.
Ja.
Weil ich glaube, jeder, der gerne Shooter spielt, der ein bisschen offener auch ist für vielleicht ein anderes Setting mal oder sowas, hat da eigentlich seinen Spaß mit. Kann ich mir eigentlich nicht anders vorstellen. Mhm. Weil es, wie gesagt, so, es ist total neu in der Zusammensetzung, aber in den einzelnen Teilen eben nicht.
Ja.
Sehr, sehr gut gemacht von Leuten, die sich halt auch sehr gut damit auskennen und selber einfach Bock, glaube ich, hatten, einen neuen Shooter zu machen, der sich irgendwie frisch anfühlt, aber irgendwie auch cool ist und funktioniert.
Mhm. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt. Also ich hatte es ja schon runtergeladen und wäre jetzt nicht der Podcast, würde ich wahrscheinlich jetzt gerade auf der Couch sitzen und zocken. Aber ja, irgendwie alles klingt cool, eben das neue Konzept. Klar, man muss man schauen am Ende, man kann es nie vorhersagen. Ich glaube jetzt nicht, dass es allein, weil du so positiv klangst und alle Journalisten ja scheinbar auch, dass es das nächste Concord wird, wo ja auch alle bei Launch so, ja, ist in Ordnung, aber jetzt nichts Besonderes. Ich hoffe es auch einfach. Ich glaube, so das Shooter-Genre braucht auch ein bisschen neuen Wind. Und wenn es jetzt danach kommt und klar Fragen.
Ich würde setten, dass sie jetzt in diesem Moment mehr Spielerzahlen haben als Concord die hatte, weil es einfach Free-to-Play ist.
Das glaube ich auch.
Ja, weil einfach, ja, aber der hat 40 Euro kostet das Spiel und hat überhaupt keinen Selling Point. Also ist auch fies, aber ne, der hatte einfach nichts wirklich so, was es abgehoben hat. Und das ist Free-to-Play, das werden schon viele Leute runterladen. Ich weiß auch zum Beispiel, dass Apex gerade Südostasien riesig ist,
mhm.
auch immer noch ist. Da ist, glaube ich, auch einfach nochmal das Ding nochmal anders, gerade bei Free-to-Play-Sachen irgendwie. Na, das wird dann einfach runtergeladen. Zack, runtergeladen und dann mal gezockt. Und wenn es Spaß macht, bleibt man dran. Gar nicht so groß. Aber weißt du, so ist dann oft nochmal so ein bisschen in dieser kompetitiven Szene so ein bisschen, da geht es dann eher darum, macht das Spaß oder nicht und kann man da so ein bisschen flexen.
Ja.
Und Clips werden cooler entstehen, ne, mit der zerstörbaren Umgebung und den Fähigkeiten. Mhm. Das ist auch schon vorprogrammiert, dass da coole Sachen rauskommen, ja. coole Plays irgendwie.
Und das ist ja auch manchmal das Wichtigste, deswegen. Aber ja, ich glaube wahrscheinlich das Wichtigste am Ende, erstens einen guten Launch jetzt hinkriegen, die Server im Griff behalten und dann halt einfach mit dem Live-Service dran sein. Also spannenden Content, Monetarisierung, wird sich wahrscheinlich zeigen, wie genau die aussieht mit irgendwie Battle Pass, Skin kaufen und keine Ahnung was. Aber wahrscheinlich nichts anderes als der Shooter-Standard.
Es gibt einen Shop, da kann man Sachen kaufen, die sind nur kosmetisch, die sollen aber für immer auch im Shop bleiben.
Mhm.
Also das Design
keine
ist,
FOMO.
Genau, keine FOMO. Es gibt so wie Raider-Decks jetzt bei Upgraders, also quasi Battle Pässe, die aber auch quasi man auch noch in 3 Jahren theoretisch kaufen und dann hochleveln cool. kann mit täglichen und wöchentlichen Herausforderungen. Ja, das ist eigentlich das Ding so mehr oder weniger. Genau, dann wollen wir jetzt aber auch mal das Thema wirklich zumachen. Was ja auch interessant ist, dass der Zeitpunkt, wenn das Spiel jetzt rauskommt, tatsächlich gar nicht so schlecht ist, weil in den anderen Spielen, die jetzt so eigentlich die Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollten, sage ich mal, oder das eigentlich gerade, wo man erwarten würde, dass sie es tun, so ein bisschen gehende Leere herrscht. Ja, gehende Leere ist übertrieben. Wir kommen rüber zu Battlefield und dann tauschen wir ein bisschen die Rollen, weil das hast du deutlich mehr gespielt als ich. Mhm. Auch wenn wir es beide gekauft haben, aber ich etwas dann Upgraded angefangen und dann war ich raus. Da hat super gestartet Battlefield 6 nach dem riesen Fiasko, das Battlefield 2042 war. Battlefield 6 endlich wieder zurück zu den Wurzeln und keine Ahnung, das kam Anfang Oktober raus. Kam super an, würde ich jetzt einmal sagen. Es gibt immer die Nörgler, aber es kam gut an.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist mal der meistverkaufte Shooter letztes Jahr gewesen, bis dann, glaube ich, Ark Raiders eben kam. Mit was waren es, 750.000 Spieler gleichzeitig bei Steam oder ähnliches. Also aus jeder Sicht ein erfolgreicher Launch für Battlefield gewesen.
Und dann ein bisschen ins Stolpern gekommen, tatsächlich. Dann ging die erste Season los, dann ging dieser Battle Royale Modus mit raus, wo wir bei frischen neuen Konzepten sind. Genau, dann ging es ein bisschen los mit der ersten Season. Die ersten Maps, die kamen, waren so ein bisschen, die Maps sind eh schon nicht so toll. Dann ging es ein bisschen damit los. Und jetzt ist ja der Fall auch eingetreten. Jetzt sollte die zweite Season Ende Januar beginnen. Ich glaube, die sollte jetzt in dieser Woche oder nächste Woche, sollte die live gehen und wurde halt dann einfach mal um einen Monat nach hinten verschoben, wo wir auch wieder bei Live-Service und guter Plan zum Release wären. Was ist denn jetzt dein Eindruck? Ich habe das im Oktober gespielt und dann kam Ark Raiders und ich hatte eigentlich gar keine Lust drauf und dann seitdem habe ich Battlefield noch einmal angeschmissen.
Ja.
Was nicht unbedingt daran liegt, dass Battlefield nicht so gut wäre, aber die Konkurrenz halt sehr gut ist. Du hast aber natürlich jetzt nochmal mehr gespielt. Was ist denn dein Eindruck? Ist das zu viel drumherum Gerede oder gehst du damit in vielen Kritikpunkten?
Genau, also jetzt das Thema bei Battlefield und das ist nicht ein 2042-Thema oder ein Battlefield 6-Thema gewesen. Battlefield seit, ich würde sagen, den Live-Service-Zeiten, also vor allem Battlefield 5, hat krasse Probleme mit ihrem Live-Service. Es hat super funktioniert zu Zeiten von Map-Packs, wirklich DLCs, Season-Pass-Dingern, wo du gewusst hast, die konnten richtig viel, haben Zeit reingesteckt, du hast geile Maps gekriegt. Und dann kam Battlefield 5 und die Story wiederholt sich auch bei 2042. Launch super, super ruppig mit irgendwie 10.000 Problemen, Balancing-Sachen, Ideen, die nicht funktioniert haben. Nicht ganz einfach ready gewesen für einen Launch, muss man einfach sagen, dass sie bis zum letzten Moment eigentlich dran saßen, das Spiel in den Griff zu kriegen und gar nicht Zeit hatten, den Live-Service, wie jetzt scheinbar ja ein Highguard macht, vorzubereiten für eben das nächste halbe, dreiviertel Jahr. Wenn du dann immer gelaufen bist, das erste Jahr ist, wir fixen eigentlich erstmal dieses Spiel irgendwie ongoing und dann, wenn es mal gut ist, hatte keiner mehr Bock drauf und sie haben den Live-Service eingestellt mit so halt ein paar Maps zwischendurch. So, jetzt kommt Battlefield 6, man denkt sich, die haben Battlefield Labs, dieses neue Testing-Programm, super früh Alpha, Beta und auch im Gegensatz zu vor allem Battlefield 2042 einen super guten Gameplay-Gefühl vom Ballern, von der Technik. Du sagst, eigentlich steht doch jetzt im Top-Live-Service nichts im Weg, ihr habt eine super Basis. So, dann ist aber dieser Launch rumgekommen und Leute haben halt relativ schnell gemerkt und mir ging es ähnlich bei den Maps. Battlefield lebt eigentlich irgendwie von den großen Maps und den Battlefield-Moments, die einfach entstehen, weil sehr viel Freiheit herrscht, dass einfach viele der Maps in der Launch-Version und jetzt auch teilweise eben in der Season 1, die kam, sich nicht so frei anfühlen, wie Battlefield-Maps sollten. Das fühlt sich am Ende doch wie einfach ein breiter Schlauch an, was nicht immer schlecht ist. Viele Battlefield-Maps sind genau das, die sind aber auch einfach dann irgendwie immer ein bisschen drauf ausgelegt. Dauer-Action, Ballern, Stress. Aber dort ist halt viele große Maps. Und ich glaube, das war auch die große Kritik, die dann relativ schnell eben einfach mit Battlefield 6 kam, dass der Kern super ist, das Gunplay, alles, keine Frage. Aber es fehlt einfach an diesen Battlefield-Maps, wo man viele Fahrzeuge, Flugzeuge, wo einfach diese riesen Schlachtengefühle aufkommen. Und ja, am Anfang habe ich es nicht so gefühlt, aber du spielst die Maps und merkst, jetzt eben, wo du sagst, so ein Highguard oder ein Upgrade, dass jedes Match ist irgendwie anders. Bei dem Battlefield ist aktuell das Problem, weil die Maps so eng sind, ist es immer gleich gefühlt. Du hast nicht viele Flankierungsmöglichkeiten, du hast jetzt nicht die coolen Plays, wo so, boah, jetzt habe ich cool das gemacht, sondern irgendwie jedes Match fühlt sich leider ein bisschen ähnlich an. Wo dann natürlich das Problem läuft, Leute wollen schneller neue Maps, schneller neuen Content, weil einfach das, was geboten ist, nicht da ist. Die erste Season liefert nicht ganz das, was da ist. müssen wir jetzt gar nicht über Probleme mit irgendwie Battle Pass, Battlefield, Skins, wir sind realistisch und wollen jetzt nichts zu krasses. Da haben sie eh Probleme. Aber natürlich jetzt, dadurch kommst du an diesen Season-1-Punkt, wo Leute einfach ein bisschen müde dem sind. Sie haben das Gleiche gespielt, ich habe es relativ viel auch mit ein bisschen Pausen. Und ja, du hast spielst dann wieder die Maps, die du kennst. Da gibt es zwei, drei, die einfach cool sind, weil sie so ein bisschen sich Battlefield-mäßiger anfühlen. Aber viele, wo du einfach bist, ja, okay, es ist halt, ich weiß schon, worauf ich mich jetzt genau einstelle für die nächste halbe Stunde. Es wird genau das sein, was jedes Mal auf dieser Map passiert. Und dann waren jetzt alle halt, haben gehofft, jetzt kommt Season 2, jetzt wird sich was ändern. Und dann kommt natürlich die News, so Battlefield schafft es mal wieder nicht, ihren Live-Service zum Launch
on time
auf die Kette. Und du denkst, warum dieses Mal? Und du merkst dann, dass eben wahrscheinlich doch Battlefield 6 deutlich knapper fertig wurde als gedacht, dass sie eben doch nicht wieder Zeit hatten, diesen Live-Service vorzubereiten. Gut, jetzt auch noch, muss man jetzt sagen, ich weiß nicht, wie viel jetzt mit Vincent Pella was passiert, ist irgendwie auch noch da ein bisschen, oh Gott, wir müssen jetzt gucken, dass wir einen neuen Director wissen, wo wir hingehen, ob da irgendwie auch noch ein bisschen intern natürlich Probleme einfach dadurch entstanden sind. Aber es ist natürlich ein schwieriges Ding, weil die Launchphase ist immer das Wichtigste. Und jetzt ist Battlefield, hat halt dafür, dass es jetzt eben auch 3-4 Monate raus ist, echt wenig neuen Content geliefert. 2 neue Maps, bei dem eine wirklich nicht gut, glaube ich, ankam.
Ölfelder-Maps. Das war noch, da habe ich noch gespielt, als das rauskam, weil ich dachte, ach cool, das ist ein neuer Content eben. Ich schaue mir den an. Die ist ja fürchterlich gewesen. Das ist ein einziger Albtraum, also was das Level-Design angeht. Weil fast jeder einzelne Punkt quasi in so einer Kuhle drin liegt,
ja,
aus 63 Grad von oben beschossen ist. Du kannst also überhaupt gar nicht irgendwas halten. Das war so, ja, okay, was spiele ich hier eigentlich? Und ich stimme dir zu, zumindest beim Release. Die Maps, die sahen dann teilweise gut aus und waren auch ganz cool, aber auch irgendwie, da war jetzt auch nichts dabei, was mich so richtig umgehauen hatte. Ne? Wo ich sage, mein Gott, was für eine coole Map, die werde ich noch, die kann ich ja 100-mal spielen, auch wenn auf Dauerschleife irgendwie. Das hat mir schon so ein bisschen gefehlt. Und jetzt, also ich weiß zumindest, was ich gelesen hatte, was sie geschrieben hatten, ist, dass sie quasi die Season verschoben haben, um sicherzustellen, dass sie den Qualitätsstandards oder dem, was die Community erwartet, entspricht. Das heißt, offensichtlich war die wahrscheinlich einfach auch schrottig, die Maps. Und sie haben halt gemerkt, okay, wir haben dieselbe Map nochmal gebaut. Oder wir haben quasi nochmal eine Map gebaut, die ähnlich funktioniert, die aber keiner haben will, wenn wir die jetzt so rausbringen. Dann, ja, vielleicht haben sie, vielleicht, keine Ahnung, weil es ist ja jetzt auch so, dass sie sagen, okay, wir nehmen jetzt, was das eigentlich vielleicht für Season 3 oder 4 geplant wäre, schieben das vor, weil, na, das muss jetzt fertig werden, weil wir was Neues brauchen, weil sonst spielt keiner mehr unser Spiel. Also das hat 700.000 Leute, glaube ich, zumindest auf dem PC alleine, glaube ich, die Spielerzahlen. Da sind die Spielerzahlen schon auch stark zurückgegangen seit dem neuen Jahr. Und wenn du jetzt nochmal einen Monat brauchst, bis die Season rauskommt, dann ist halt die Frage, wie viele kommen zurück?
Ja, eben, und vor allem so eine kritische Phase, deswegen vielleicht gerade gut für Highgard, wo halt Leute nach etwas Neuem einfach lechzen, so gefühlt. Ich meine, der Ansatz ist jetzt, den sie fahren, interessant, dass sie dieses Battlefield Labs, was sie halt für den Launch benutzt haben, jetzt wieder beleben wollen, um eben jetzt einfach Content für die neuen Seasons zu testen. Wie viel sich jetzt für Season 2 ändern wird dadurch, ich bin da sehr skeptisch, weil die Maps wahrscheinlich zu 90% fertig sind und jetzt geht es ums Balancing, ob die wirklich Spaß machen auf der Art. Sollen wohl 2 neue Maps werden. Es gibt Gerüchte durch Battlefield Labs, weil Leute sich nicht an NDAs halten natürlich, dass der Operations-Modus angeblich eine Rückkehr feiern wird. Das irgendwie jetzt mit Gas-Dingern neue Systeme. Also ich meine, man muss gucken, wie sie sich spielen, was der Content ist. Auch Operations war ein Riesenfan, ob sie das irgendwie cool reinkriegen von dem Battlefield 1-System, um einfach auch ein bisschen mehr Story in diese Schlachten zu bringen. Hinter mehreren Matches. Und sie bringen auch eine Battlefield 4 Map später zurück. Da haben sie jetzt noch keinen Timing genannt, die aber auch schon angekündigt und getestet werden soll. Auch eben viel früher aber, weil sie die auch ein bisschen anpassen wollen. Das heißt, es wirkt so, als hätten sie gemerkt, das, was sie denken, was Spieler wollen, ist nicht ganz das gewesen, was Spieler wollen. Was immer ein bisschen komisch ist.
Hätten sie keinen Single-Player-Modus gemerkt. Also,
ja.
Sind wir mal ehrlich.
Dass diese Battlefield 1 einfach nicht. Irgendwie alle Leute, denkst du, die müssen noch wissen, was Leute von Battlefield wollen und jedes Mal versuchen sie irgendwas anderes.
Ja.
Deswegen bin ich da einfach gespannt. Erstens natürlich, wie wird sich das auswirken jetzt auf den ganzen Dingen? Ich bin happy damit. Nein, dann wird halt was geleakt und man weiß, was kommt, ist egal. Hauptsache, die haben früh Feedback von Leuten, die sich halt auskennen und seit irgendwie 20 Jahren Battlefield spielen. Die Frage ist halt, ob zu dem Zeitpunkt noch genug Leute spielen, weil natürlich immer die Gefahr herrscht, ist es wieder das gleiche Battlefield-Ding. wir haben hier ein Jahr Support, dann haben es nicht mehr genug Leute gespielt, EA stellt den Support ein und wir fangen mal wieder das Ganze von neu an, wir kriegen das nächste Battlefield, das für ein Jahr supported wird.
Das wäre eben genau meine Frage gewesen, ist halt, was meinst du, dass sie dem vielleicht mal Zeit lassen, weil das ist ja so ein bisschen das Ding, wir sagen, hey, Battlefield 6 hat eine sehr gute Basis, eine sehr gute Basis, die auch funktioniert, wenn sie halt sagen, das ist jetzt für 3, 4, vielleicht sogar 5 Jahre, das ist unser Battlefield,
ja.
Ne, das verbessern wir jetzt, daran kommt jetzt neues Zeug rein, dann kannst du schon auch mal so ein Tal durchschreiten, das haben auch andere Spiele gezeigt,
ja.
Irgendwie, ne, die halt nach 3, 4 Jahren dann plötzlich wieder so ein, ne, so ein Titanfall 2 zum Beispiel ist so eine Sache, das ist jetzt beliebter als jemals zuvor gefühlt, oder vor 2, 3 Jahren war es mal zumindest beliebter als jemals zuvor, dass so Spiele, wenn sie halt irgendwo da bleiben, einfach auch ihre Community finden, wenn halt auch der Großteil vielleicht weitergezogen sein möchte, aber dann musst du es halt auch unterstützen. Wenn du halt sagst, wir schieben die Season 2 nach hinten, die kommt dann auch nicht so gut an, dann streichen wir Season 5 und 6 gleich sofort, weil dann machen wir direkt ein neues Battlefield, das dann vielleicht 2027 kommt.
Ja.
Und dann ist halt Battlefield 6 direkt wieder auf der Abschieberampe irgendwo gelandet. Das ist halt die Gefahr.
Ja, und ich glaube immer, das Problem ist auch eher EA in der ganzen Rechnung. Ich glaube, DICE und die Studios, die daran arbeiten, haben Bock drauf, einfach auf dem aufzubauen. EA klingt halt oft wie, wir wollen daraus auch ein jährliches Franchise wieder machen. Ob das jetzt das Richtige ist, ich zweifle stark an. Weil eben, wie du meinst, auch so ein No Man's Sky ist ja immer das Musterbeispiel von einem Spiel, das zum Launch so zerrissen wurde. Und die Entwickler haben aber dran geglaubt. Und das ist jetzt, ich weiß nicht, wie viele Jahre in Folge für besten Ongoing Support und Spieler lieben's und zocken's immer noch. Und das zeigt es einfach, wenn du einfach diese Basis nimmst und drauf aufbaust und das Spiel immer besser und größer wird und du kleine Probleme irgendwie behebst, dass halt die Leute dranbleiben. Ist meine Hoffnung, wie gesagt, ich bin ein bisschen skeptisch, aber einfach wegen dem guten Launch und der eigentlich relativ guten ganzen Diskussion um Battlefield 6, glaube ich, dass es zumindest länger supported wird. Ob es länger als 2 Jahre wird, stell ich mal hin. Ich glaube, dann wird es
eher dumm.
Aber jetzt ein Spiel ist, das definitiv länger supported werden wird. Und da gibt es jetzt auch die Roadmap schon für dieses Jahr. Ist ja jetzt ArcRaiders, was wir beide gespielt haben. Ich bin ein bisschen rausgefallen. Ich habe plötzlich PvP in Übermassen gehabt, was sehr frustrierend wurde für meine Verhältnisse, weswegen ich auch gerade nicht in ArcRaiders gerade so aktiv bin. Du natürlich deutlich mehr. Du bist jetzt bis zur zweiten Expedition gekommen und kannst vielleicht auch die Roadmap, die sie jetzt angekündigt haben, besser einschätzen. Ob das jetzt aus deiner Sicht, weil ich glaube, ArcRaiders ja noch deutlich mehr Spielerzahlen jetzt hat als in Battlefield 6 zum aktuellen Zeitpunkt und auch die gefühlt länger hält, ob trotz mit dieser Roadmap, die jetzt angekündigt wurde, ob auch über das ganze Jahr hinweg aus deiner Sicht ArcRaiders noch weiterhin diese Spielerzahlen halten können wird. Und auch eben vielleicht, das ist ja auch mal wichtig, neue Leute nochmal dazu holen kann. Oder ob das dann auch eher abflachen wird und nur noch so eine Hardcore-Spielerbasis bleiben wird.
Das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Die Roadmap, die jetzt angekündigt wurde, ist tatsächlich jetzt erstmal bis April. Also sie haben jetzt bis April jeden Monat was geplant. Das haben sie jetzt quasi verraten. Ja, ArcRaiders, was ich noch gerade sagen wollte, ist natürlich, was zu deiner Sache noch passt mit EA, ist halt, dass offensichtlich links und rechts Leute, die bei EA gearbeitet haben und große Sachen gemacht haben, abgesprungen sind, um eigene Sachen zu machen. Einerseits eben die Leute von Highguard, aber eben auch von ArcRaiders, die Leute, die jetzt gerade einen großen Erfolg damit haben, sind ja ebenfalls quasi von vor allem DICE gewesen,
ja.
Die halt Battlefield 3 und 4 gemacht haben, haben ein neues Studio gegründet und jetzt neue Ideen gemacht. Ja, genau, ArcRaiders. Ja, wir haben drüber gesprochen. Ich bin da wirklich ein bisschen reingestolpert direkt zum Release, was ich eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatte. Und habe es dann schon bis Weihnachten total viel gespielt, weil mir dieser Gamecube einfach super viel Spaß gemacht hat. Das war wieder so ein Ding, da hatte ich Lust, online zu sein. Ich hatte da eben auch super freundliche Lobby. Aber so ein Mix, dass es nicht langweilig wurde, aber auch nicht nur toxisch, nur PvP. Und irgendwie cool, dieser soziale Aspekt. Ich habe jetzt wieder nochmal, es gab dieses erste Prestige-Expeditionsfenster sozusagen, da muss man wahnsinnig viel sammeln, wahnsinnig viel Schrott einsammeln, um das quasi abzuschließen, damit man einen Skin bekommt und einen anderen Blödsinn. Das habe ich jetzt gleich nochmal gemacht, im zweiten Mal, jetzt noch, also nochmal 30 Tage bevor dieses Fenster quasi öffnet, habe ich das schon wieder abgeschlossen, deswegen habe ich jetzt gerade auch ein bisschen Pause vor dem Spiel. Schauen wir mal, was die Roadmap jetzt sagt. Ich bin tatsächlich, ich finde es ein sehr gutes Spiel mit einem sehr guten Grundgerüst. Ich bin aber auch ein bisschen gespannt, wie sich das entwickelt tatsächlich. Weil ich meine, ich habe es jetzt auch wirklich viel, ich habe es jetzt nicht so viel gespielt wie andere Leute, aber ich habe schon auch relativ viel gespielt, diesen Gameplay-Loop viel erlebt. Und es lebt viel von dem Spiel, das hat, von der Welt, die es bietet. Die Roadmap hat jetzt aber auch nicht die Sachen, nur es ist halt, ja, das geht jetzt halt so weiter. Es gibt im April eine neue Map. Bis dahin quasi gibt es so neue Map Conditions, nennen die sich. Da hatten sie jetzt im Winter sowas, wo es geschneit hat. Da hat man dann quasi, wenn man sich zu lange außerhalb von Gebäuden aufgehalten hat, hat man Schaden bekommen über Zeit, sodass man quasi immer so ein bisschen sein Gameplay anpassen muss, sodass man halt von Haus zu Haus so ein bisschen läuft, dass man halt warm bleibt. Da wird es quasi pro Monat 1 bis 2, glaube ich, so neue Ideen halt geben. Da könnte es gute Sachen, also da kann man sich ja halt coole Sachen vorstellen, glaube ich. Da haben sie auch viele Möglichkeiten, was an dem Gameplay zu verändern. Sie werden halt auch, dann wird es halt wieder so Projekte geben, wo man halt wieder irgendwas sammeln muss. Das ist halt immer, aber das ist halt ein bisschen das Problem letzten Endes. Der Gameplay-Loop läuft darauf hinaus, dass man Zeug sammelt. Und Zeug in erster Linie, das sehr vom Zufall abhängig ist. Ne? Also ja, manche Sachen kriegt man halt andauernd, wie Sand am Meer, da muss man einfach nur viel genug spielen. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel für dieses zweite Expeditionsprojekt, das ist so 5 Stufen und in jeder Stufe muss man verschiedene Sachen in verschiedenen Mengen sammeln. Und für eine Stufe musst du halt so ein legendäres Teil, das es nur auf einer Map gibt, musst du halt da sammeln. So. Und ja, dann, ich habe da bestimmt 30, 40 Runden gespielt. Du steigst ein, du schaust, okay, wo bin ich? Wo ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass das Ding ist? Ich laufe dahin, schau, hoffentlich war noch keiner vor mir da, was natürlich auch sein kann. Hoffentlich schießt mich keiner ab. Alles durchsuchen, alle Schränke, nicht gefunden. Ja gut, wieder raus, extracten, ne? 20 Minuten rum. Nächste Runde, nächste Runde, nächste Runde, nächste Runde. Und das wirklich einfach so lang zu machen und gar keinen Einfluss darauf zu haben. Na klar, ich kann jetzt jeden über den Haufen schießen und hoffen, dass die in den Taschen haben. Das dauert aber noch länger und ich verliere noch mehr Zeug. Und das ist so ein bisschen das Problem, das Ark Raiders, glaube ich, gerade hat, wenn man vor allem nicht PvP spielt. Die Leute, die PvP spielen, haben wahrscheinlich andere Probleme oder einen anderen Spaß damit. Aber wenn man das nicht so sehr spielt, dann ist so ein bisschen dieses Ding, es wird dann schon repetitiv. Ich meine, es ist ein 40-Euro-Spiel, das ich jetzt, keine Ahnung, über 100 Stunden gespielt habe. Also will ich mir gar nicht beschweren. Ich habe da schon mein Ding rausbekommen. Ja. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt nochmal so viel, die nächsten 100 Stunden reinbuttern werde, wenn das halt wieder so ist. Die Queststruktur von dem Spiel ist halt auch so, sammel dies, geh nach da und sammel das, geh auf die Map und drück den Knopf. Mhm. Es ist sehr simpel. Es ist wirklich sehr simpel. Es läuft eben immer darauf hinaus. Und was eigentlich wirklich schade ist, was mir jetzt beim zweiten Mal aufgefallen ist, es gibt halt viel zu wenig Anreiz, diese großen Ark-Gegner anzugreifen. Ja. Es gibt schon immer mal wieder diese, sie versuchen es mit so wöchentlichen Prüfungen, da musst du halt dann so und so viel Schaden machen, was du aber alleine auch wieder vergessen kannst irgendwie. Da musst du ab und zu schon diese, also klar, jede große Maschine hat quasi eigenen Loot, den du nur da bekommst quasi. Das heißt, du musst dann schon mal ein paar von denen killen, um halt dein Projekt oder halt irgendwas abzuschließen. Aber viel zu selten in meinen Augen. Viel zu selten. Ich finde gerade diese Expeditionsgeschichte, wo du sagst, hey, das ist der Endgame-Content. Das ist das, was du, wenn du alles abgeschlossen hast, warum du eigentlich im Spiel bleiben sollst, um noch weiter zu sammeln. Wenn sie da sagen würden, hey, du musst hier wirklich für die letzte Stufe oder sowas 10 von jedem von den großen Ark irgendwie sammeln, ne? Dann hast du ja viel mehr diesen Anreiz, gute Ausrüstung zu nehmen, wirklich dich vorzubereiten, vielleicht auch mal mehrere Runden zu sammeln und zu sagen, jetzt gehe ich rein mit dieser Großwildjäger-Ausrüstung quasi und stürze mich in den Kampf. Im besten Fall treffe ich andere Leute, die mir helfen oder sowas, um diese Sachen daraus zu bekommen. Ja. Das wäre halt cool. So ist es halt, ich laufe halt dieselben Gänge wieder lang, mach jede blöde Schublade auf, kämpfe nur gegen die kleinen Billo-Arten quasi, die mit einem Schuss tot sind. Und von den anderen laufe ich weg, weil es gar nicht wert ist, gegen die zu kämpfen und mache halt noch mehr Schubladen auf.
Ja.
So, alle 5 Runden werde ich halt erschossen oder erschieße jemanden. Und das ist so ein bisschen das Problem, wo ich das Gefühl habe, was ist denn noch geplant an Sachen, die wirklich cool sind, die im Spiel auch passieren jetzt noch. Weil das ist cool, das macht mir auch Spaß. Ich kann mir also auch schon immer mal wieder ein paar Runden zu machen, weil es halt diesen entspannten Vibe hat auch so. Aber ja, PvP ist ja auch so ein bisschen das Ding. So, da hat es ja auch, wenn du gut darin bist, hast du auch irgendwann die Taschen voll ohne Ende. Aber du hast nicht mehr diesen Anreiz irgendwann, dieses so, okay, ja, in der zweiten Durchgang habe ich auch nicht alle Quests gemacht, weil ich halt wusste, die Belohnungen für die Quests sind auch sehr überschaubar. Die meisten Sachen finde ich eh oder benutze sie nie. Ja, da haben sie so ein bisschen Probleme, was jetzt nach sehr viel Kritik klingt, die gar nicht so böse gemeint ist. Sie haben auch ein paar Sachen jetzt gewählt, wie die Roadmap nochmal zurückzukommen. Da kommen neue Ark, da kommen auch neue große Ark, die ja auch noch so ein bisschen problematisch sind. Das sind ganz besondere Gegner, die wirklich nur in der Gruppe gekillt werden können, wo aber irgendwie das Problem des Spiels ist, du kriegst die nur in der Gruppe klein. Du musst die beste Ausrüstung nehmen. Es kann aber immer sein, dass irgendeiner sagt, ach Mensch, ich nehme mir mal kurz deine Ausrüstung, wenn du das große Ding, du kriegst halt nie hin, die zu killen. Also ich habe jetzt über 100 Stunden. Ich habe noch keine von diesen großen erlegt, musste es aber auch noch nicht. Und das ist halt ein bisschen komisch für das Spiel. Ne? Weil das sollte eigentlich ja das Ziel letzten Endes sein. Und ob sie da dann irgendwie nochmal Ideen finden, das attraktiver zu machen oder wirklich, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, keine reinen PvE-Runden, aber zum Beispiel PvE-Aufgaben zu machen. Ja. Zu sagen, hey, das ist jetzt wirklich ein Kampf gegen diese großen Ark und hier könnt ihr euch nicht gegenseitig umbringen, mehr oder weniger. Ist ein bisschen schwierig, ist auch sehr viel diskutiert, ob das das Spiel besser oder schlechter machen würde. Aber gerade in so einzelnen Fällen wäre es vielleicht eine Sache zu sagen, hey, die Leute gehen hier wirklich nur rein, um zusammen gegen dieses Riesending zu kämpfen. Und dann kannst du auch andere Maps machen, wo du halt klar gehst, da ist fast nichts außer PvP. Da lohnt es sich fast nur reinzugehen, um gegen andere zu kämpfen. Das kannst du ja in die andere Richtung auch verstärken. Ne? Du kannst ja beide Seiten mehr oder weniger glücklich machen, glaube ich.
Ja.
Aber aktuell ist ein bisschen bei mir zumindest dieses Ding, okay, ich habe jetzt das zweimal gemacht, ich habe das jetzt zweimal diesen Loop auch durch, wirklich, beim zweiten Mal ging das auch schneller. Aber ja, bis dir kommt jetzt die nächste Expedition, bis die nächste Map erscheint, wird nochmal so ein ganzer Zyklus quasi vergehen. Weiß ich nicht, ob ich dann nochmal dann die Zeit da quasi reinbringe, um wieder dasselbe Zeug zu sammeln auf denselben 4, 5 Maps. Mhm. Das ist ein bisschen die Frage.
Ja, ich meine, kurz um da auch zum Abschluss mit Ark Raiders vielleicht zu kommen, ich finde es auch einfach aus der, deswegen auch die Frage so ein bisschen schwierig, dieses, ich finde so ein Battlefield, das sind immer Spiele, da kannst du relativ schnell reinkommen. Bei einem Ark Raiders ist, auch wenn es das einsteigerfreundlichste Extraction-Ding ist, du wirst das bei jedem Spiel, das länger ist, immer mehr eine Hardcore-Base haben, die nur dieses Ding spielen. Und ich hatte zumindest das Gefühl, ich bin plötzlich in so einen Loop aus PvP-Runden, wo wirklich sich alle nur noch über den Haufen geschossen haben, gekommen, was super frustrierend einfach war, weil du irgendwann sagst, warum sollte ich überhaupt noch Zeuge reinnehmen? Ich werde eh von der nächstbesten Person, die ich nicht sehe, aus dem Busch abgeknallt. Dass du das haben wirst, dass es, glaube ich, immer schwieriger wird, für neue Leute reinzukommen und eine schöne Erfahrung zu haben, weil kann sein, dass der Kern der Ark Raiders-Basis plötzlich die nettesten Leute nur noch sind und keiner schießt sich über den Haufen, kann aber auch genau in die andere Richtung gehen. Und der Content, der kommt eben so große Arcs, das ist ja auch Endgame-Content. Das ist ja nichts, was mich als, oh, für dieses Update hole ich mir jetzt Ark Raiders. Nee, das ist ja für Leute, die 40, 50 Stunden reingesteckt haben und jetzt da an dem Ziel sind. Das ist jetzt nichts, was mich unbedingt neuen Content bietet, um jetzt zu sagen, jetzt hole ich mir aber Ark Raiders. Was natürlich ein bisschen schwierig werden kann. Und natürlich auch einfach, wo du mit den großen Arcs auch bist. Und ich bin ja mal ein Vertreter tatsächlich von, ich weiß, die wollen das nicht und man muss nicht von jedem Spiel, wenn sie das nicht, dass das Ziel des Spiels ist, nicht fordern. Ich habe das Gefühl, für um Leute reinzukriegen, brauchst du einen PvE-Modus. Du kannst es handhaben, dass es unterschiedliche Loot-Dinger sind, unterschiedliche Charaktere. Aber vor allem für so große Arcs, ich hatte es auch so, hey, jetzt gehe ich mit einem Kumpel rein und wir machen uns jetzt wirklich dann die großen Arcs. Ja, wirst über den Haufen geschossen, das ganze Loot, das du jetzt über die letzten Tage gesammelt hast, ist weg.
Ja.
Aber du sagst, ja, jetzt kann ich auch erstmal die nächsten paar Stunden keinen Ark mehr irgendwie mehr mich anlegen. Ist halt super frustrierend und ist dann eben die Frage nicht, ob vielleicht eine Lösung ist, getrennt nochmal PvE-Dinger, wo du halt wirklich sagst, hey, du hast nur Leute, du kannst damit nicht in die PvP-Dinger gehen, du hast einen eigenen Charakter vielleicht. Einfach Sachen, die Leute, die vielleicht skeptisch sind oder abgeprallt sind, eben von diesen PvP-Aspekten, vielleicht doch irgendwie reinzuholen. Ist alles, ich gar nicht, was sie wollen und wird vielleicht auch nicht nötig sein, weil sie sagen, wir haben unsere Spielerzahlen. Aber ich glaube, so Extraction-Shooter sind einfach ein schwieriges Ding um neue Leute. Weil entweder bist du ein Fan von erstmal Extraction-Shooter, was eh schon manchmal ein bisschen schwierig ist, plus eben dann, wie lange bleibst du drin, prallst du vielleicht einfach hart ab, weil du eben in PvP-Dinger reinrutscht und je nachdem, wie früh das ist, doch wirklich dann nicht mehr spielen willst. Ist halt einfach, glaube ich, bei dem Genre jetzt mehr als bei so einem Casual oder selbst so einem kompetitiven Ding schwieriger, die Leute lange zu halten. Ja. Weil dann ist eben nicht der reine Spielspaß auch die Motivation, sondern eben das Ziel, was mache ich jetzt eigentlich? Und eben, ja, irgendwann, ich hatte es ja auch nach 40 Stunden, was ich jetzt hatte, suchst du halt alles durch. Deswegen bin ich da gespannt. Ich drücke ihnen die Daumen. Finals läuft ja auch irgendwie, was von ihnen ist, was ich auch so irgendwie abgeschrieben hatte im Kopf, dass es ein bisschen eher gefloppt ist.
Da gibt es jetzt einen Rush-Modus, habe ich gehört.
Genau.
Probieren.
Ich wollte sagen, da habe ich plötzlich auch Bock gekriegt wieder drauf, als ich das gehört habe. Und ich meine, es wird jetzt auch vor allem, glaube ich, Richtung März interessant, um mal kurz noch einen Blick auf das Spiel herzuwerfen. Das ist ja, was jetzt gerade die drei großen Spiele sind. Ich meine, wir können kurz abhaken, Fortnite, Counter-Strike, die haben ihre Spieler, die spielen auch eventuell nichts anderes, die kriegst du auch nicht weg von den Spielen.
Call of Duty wird jetzt hier wieder einen neuen Teil bekommen, der auch wieder verkauft wird.
Obwohl jetzt alle sagen, Call of Duty ist rum, wird, glaube ich, da einfach ein ruhigeres Jahr, aber ich glaube, Das ist bei Call of Duty jedes Mal, die ersten ein, zwei Monate sind groß, dann ist es...
Es ist nicht spannend, da muss man einfach mal sagen, ja. Es ist einfach nicht interessant, gerade darüber zu reden. Auch Fortnite, Apex Legends, Counter-Strike sind super Spiele, die ihre Fanbase haben, aber die einfach gerade nicht so interessant sind. Die gar nicht, da passiert nicht so viel.
Eben, also selbst ich als jemand, der alle heiligen Zeiten oder alle paar Monate mal wieder in Fortnite, ich habe meinen Spaß, aber es ist halt Fortnite. Es ist egal, was da jetzt an Collabs oder neues...
Auch 15 Jahre alt, also...
Eben, ich glaube, die interessantere Fragen sind dann auch so Richtung eben andere Shooter. Ich will es mal kurz erwähnt haben, aber ich bin mir auch echt relativ sicher, wenn sie es technisch auf die Reihe kriegen. Das ist ein bisschen schwierig gewesen mit jetzt dem ersten Teil, vor allem nachdem der irgendwie Publisher oder Entwicklerwechsel stattgefunden hat, Hell Let Loose. Einfach weil ich dann nicht denke, dass das groß konkurrieren wird mit irgendwelchen anderen Shootern. Das ist ein Hardcore teambasierter Shooter. Du kannst jetzt vielleicht sagen, Battlefield-Spieler könnten interessiert sein, weil... Es wird wieder ein Vietnam-Setting. Glaube ich, da haben viele einfach Bock drauf. Plus, glaube ich, mit über 100 Leuten, mit Taktik und allem. Also das kann sein.
Genau, das
kann
so ein bisschen als das Hardcore-Battlefield.
Genau.
Und das ist dann wirklich also oft ein Trefferreich, sehr viel langsamer.
Du weißt gar nicht, ob du jemanden gerade gekillt hast, weil du keinen Kill-Ding kriegst. Du musst einfach tatsächlich...
Sehr entschleunigt irgendwie.
Entschleunigt ist eine coole Erfahrung, vor allem, wenn man mit Freunden spielt. Ich glaube, Hell Let Loose, das Original, das im Zweiten Weltkrieg gespielt hat, ist ein bisschen... gab es, glaube ich, einen Entwicklerwechsel und dann war es ein bisschen, haben sie Sachen gemacht, die der Core-Fanbase nicht gefallen haben. Ich bin riesig gespannt. Ich habe Bad Company 2 Vietnam geliebt.
Ist ein cooles Setting, ja.
Ist ein cooles Setting und vor allem für so einen Hardcore-Shooter, glaube ich, richtig spannend, auch für Runden, die auch wirklich lang gehen, weil es auch so ein Hin und Her ist. Aber gibt es auch noch keinen Release, aber ich bin mir relativ sicher, das wird nicht irgendwie Probleme haben, Spieler zu finden, weil es einfach so ein eigenes Ding ist und eben Hardcore. Ich glaube, die große Frage ist, wo wird sich Marathon, das ist ja, glaube ich, so aktuell der große Shooter, der noch dieses Jahr kommt, der bekannt ist, der auch ein bisschen, wo wir bei Marketing sind, schwierige Marketingrunde hat, jetzt scheint er ein bisschen die Kurve zu kriegen. Das neue Ding halt von Bungie, ja, stimmt, ja. Ich war gerade so, wurden die auch umbenannt, am 5. März kommt, natürlich nach jetzt Destiny und nachdem PlayStation Sony sie aufgekauft hat, ihr nächster großer Shooter, auch Extraction, der, ich glaube, schon deutlich früher ursprünglich kommen sollte, dann eben Probleme verschoben und ja, jetzt dann, muss man ja sagen, tatsächlich in fast direkter Konkurrenz eben zu einem Ark Raider steht, das eine etablierte Spielerbasis hat, viele Leute darauf Bock haben. Klar, anderes Setting, ist ein Ego-Shooter, scheint auch ein bisschen mehr Richtung PvP vielleicht zu gehen. Das wird
da werden viele Ark Raiders-Spieler, glaube ich, hoffen, dass dann das Marathon gut wird, damit die jetzt einen PvP-Spieler rüberziehen, weil es dann nochmal ein bisschen rasanter und vielleicht ein bisschen mehr abgeht.
Ja, also ich bin ja auch jemand, ich habe Bock auf Marathon, einfach nachdem ich gerne habe, Ark Raiders, vielleicht ist es das und wenn ich mich auch darauf einstelle, dass es auch mehr PvP ist, dann stört mich das auch nicht so krass vielleicht.
Wenn der Anreiz auch da ist.
Der Anreiz da ist, genau, das ist die Frage. Aber jetzt du nochmal aus Sicht von 100 schon Ark Raiders und der, glaube ich, auch Interesse einfach mal an Marathon hat, reinzugucken. Wie schätzt du jetzt einfach mal spontan deine Chancen ein von deinem aktuellen Eindruck? Jetzt wie gut Marathon am Ende beim Release sein wird, anders und wie viel von Content und so weiter. Denkst du, es hat gute Chancen so neben Ark Raiders, sich eine Spielerbasis aufzubauen?
Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich muss sagen, ich finde... bei dem, was man bisher gesehen hat, irgendwas klickt nicht so richtig, finde ich. Irgendwie wirkt es nicht so rund in vielen Punkten. Es hat eben diesen Bungie-Vorteil, da sind eben Destiny, aber auch Halo-Macher, da sind immer noch bei vielen die haben so ein Stein im Brett irgendwie und die werden auch ein sehr gutes Gameplay haben, das weiß man einfach. Da sind die mit die Besten in der Branche einfach, was so dieses Spielgefühl angeht.
Mhm.
Ja, Ark Raiders ist jetzt oft so dieses, ja, gute Eindruck für Extraction-Shooter und so weiter und so fort. Aber man darf auch nicht vergessen, dass es eben, wie wir auch schon gezeigt haben hier, einen sehr krassen Cut in dieser Community gibt. Es gibt einmal das Leute, die halt wirklich PvP in jeder Runde wollen.
Mhm.
Und es gibt Leute, die PvP wirklich fast komplett, also ich habe, glaube ich, die ersten drei, vier Wochen des Jahres, aber die ersten zwei, drei Wochen des Jahres überhaupt auf niemanden geschossen in Ark Raiders. Und ich habe es viel gespielt, weil ich einfach in solchen Runden war, wo alle sich nur kurz gegrüßt haben am Vorbeilaufen und einfach ihre Aufgaben gemacht haben. So. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass, ja, das Ark Raiders, klar ist es der beste Einsteiger-Extraction-Shooter, aber nicht unbedingt nur fürs PvP. Und wenn du halt einen PvP-basierten Shooter machst, es ist jetzt auch nicht das, keine Ahnung, ich glaube, Marathon, von dem, was ich gesehen habe, wird es am ehesten so, ja, weiß nicht genau, was da ist. Aber ich sehe es ein bisschen eher wie Hans Schaudern beispielsweise, wo es wirklich darum geht, hier mit dem besten Zeug rauszugehen, wo es dann wahrscheinlich auch weniger gibt oder klarere Ziele irgendwie gibt als jetzt bei Arc Raiders. Ja, ich glaube, es hat schon eine Chance. Es ist halt auch 40 € Preisschild. Das heißt, es muss sich auch irgendwo ein bisschen über den Hype verkaufen, muss man ganz klar sagen. Arc Raiders hatte dieses Ding, dass plötzlich jede Woche die nochmal Leute draufgesprungen sind, weil es halt so cool aussah und alle so viel Spaß damit hatten. Wenn jetzt Leute Marathon starten und die ersten sagen, uff, ich gehe doch wieder zu Arc Raiders, zu Escape from Tarkov, zur Hand oder irgendwie ist es doch nicht so richtig, dann wird dieser Effekt ausbleiben. Ne? Dann wird dieser Effekt ganz einfach ausbleiben, dann wird nicht auf Reddit irgendwie das wachsen und irgendwie das sich so verselbstständigen. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, dass das nicht planbar ist. Und Marathon jetzt auch, ich kann das so schwer in Worte fassen. Es wirkt halt sehr, Arc Raiders wirkt irgendwie, die haben es geschafft, dass es irgendwie heimelig wirkt. Ne? Du hast so irgendwie Leute mit so zusammengeschusterten Rüstungen irgendwie, die sich so anleuchten mit einer kleinen Taschenlampe und sich zuwinken können und ein bisschen unterhalten können miteinander. Und irgendwie wirkt es so ein bisschen, ah, das sind diese bösen Robotergegner, lass mal lieber zusammenarbeiten, dann sind wir stärker in der Gruppe irgendwie. Und Marathon hat wieder so super gesichtslose Roboter, mega Sci-Fi-Camper, die für irgendwelche Kapitalistenschweine auf Beutejagd gehen. Das ist ja letzten Endes die ganze Geschichte.
Das ist die Story,
Ist halt, das connectet halt nicht mit Leuten, die jetzt in Arc Raiders diesen sozialen Aspekt vielleicht mögen, beispielsweise. Ja. Glaube ich einfach nicht. Das ist halt, das muss ja nicht jedes Spiel können, aber das sehe ich halt einfach nicht, dass dann jemand irgendwie so, bei Arc Raiders, ich habe meine Figur, so, da ziehe ich mal ein bisschen was Lustiges an, aber das ist halt immer dieselbe, ne? Mit der laufe ich dann rum. Wegen Leuten hat meine Geschichten so erlebt und da ist das ja total nur ein Roboterkörper und irgendwie alles so. Ist cool, aber ich würde jetzt nicht ich würde nicht davon ausgehen, dass es sich so sehr übertragen ist, dass jetzt ist Extraction Shooter da. Das haben vor 5 Jahren alle schon bei wem sie gedacht oder sowas. Die machen das jetzt groß. Es ist nicht planbar, gerade bei diesem Genre. Echt schwierig und ich hoffe einfach, dass Marathon was Eigenes macht, dass die eigene coole Ideen haben. Das ist nämlich, wie wir jetzt schon heute einfach erkannt haben, glaube ich, das, was gebraucht wird gerade, um irgendwie, du musst was neu machen oder was wirklich sehr gut machen, was schon da ist. Aber selbst das, Battlefield 6, reicht vielleicht nicht mehr, muss man auch mal ehrlich sagen. Ne? Weil alle wollen Battlefield 3 und 4 haben, aber das ist halt 10 Jahre her und alle haben sehr viele Battlefields gespielt. Vielleicht ist der Gameplay-Loop auch nicht mehr so spannend, wie er mal war. Das kann ja, ist ja auch eine Option. Und Marathon, ich wünsche einfach, dass sie ein gutes Gunplay haben, dass sie schaffen, irgendwie das richtig cool zu machen. Und dann werde ich es auf jeden Fall auch ausprobieren wollen. Aber Stand jetzt würde ich nicht sagen, dass wir im Herbst sagen, Marathon ist das Ding des Jahres gewesen und was für eine Riesensache.
Vielleicht eher eben über Highguard.
Highguard das große Ding, ja.
Die Shooter-Lösung.
Auf die ganzen letzten 12-Jährigen gehen jetzt so auf den Reiterhof. Das ist jetzt so ein Riesen-Event einfach, weil alle es Highguard finden.
Ja, versuchen dann beim Reiten irgendwie schießen zu lernen. Nee, aber ich glaube, das ist auch ein ganz guter Abschluss, um mal zu sehen, wo auch wir gerade stehen, wo es ja kommt und können natürlich immer noch Überraschungen kommen, in die Richtung einfach. Deswegen würde ich damit auch dann unsere Runde beenden. Nächste Woche können wir dann auch mal nochmal beide drüber quatschen, kurz, wie wir Highguard fanden, wenn ich auch meine Stunden hatte.
Stimmt, dann machen wir einen kleinen Check-In quasi.
Genau, ob das wirklich so gut ankommt und natürlich auch, wie viel Spielerzahlen, das glaube ich dann auch mal ganz gut zum Launch zu sehen. Sonst hat man ja schon gesagt, wir quatschen über Ubisoft nächste Woche ein bisschen im Detail und ich gebe so ein bisschen Eindruck, was ich auch am Anfang gesagt habe, über Ark Knights Enfield, ein bisschen mal über die Gacha-Landschaft, in der du jetzt, glaube ich, nicht drin bist.
Aber endlich kommen mal wieder Spiele raus. Wir haben nicht blöd angefangen, aber wir haben zu einem Zeitpunkt einfach angefangen, wo einfach nichts ist und jetzt passiert es endlich mal. Highguard kommt raus, jetzt wird es spannender.
Jetzt können wir mal über Spiele wieder sprechen.
Genau, jetzt auch mal neue Sachen, die aktuell sind.
Und sagen, jetzt kommt fast jede Woche wieder was raus. Deswegen schaltet gern ein, wenn euch eins der Themen interessiert. Und natürlich auch so ein bisschen mal schreiben, vielleicht, wenn ihr kommentieren wollt, wie ihr Highguard findet an sich. Genau, und damit bedanke ich mich fürs Zuhören.
Vielen, vielen Dank, ja.
Und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge von Split Screen Radio nächste Woche.
Tschüss.
Ciao.